So, ich heiße Sie herzlich willkommen zu meiner Reihe. Ich werde Ihnen diverse Begriffe, mein Name ist Eisenbart, ich bin Besitzer dieser Sendung und ich bin derzeit auf einem Kunstkongress in Marokko. Kann mich deshalb nicht hier befinden, aber ich habe versprochen, dass ich, und damit die Sendung nicht ein kompletter, dass ich diverse Begriffe aus der Kunstgeschichte für Sie erkläre, nach bestem Wissen und Gewissen, und die Ihnen in einer Rohrpost zufliegen lasse von einer Brieftaube aus Nürnberg. Die muss jetzt hier runter und dann wieder hoch. Sehr beschwerlich für das Tier. Das kann sich unsereins gar nicht vorstellen. Aber es ist Reality. Action Painting ist eine Malbewegung aus den 50ern, aus dem Expressionismus, aus New York in Amerika, wo die quasi sich nichts vormalen, ich meine jetzt nicht sich gegenseitig nichts vormalen, sondern die setzen den Pinsel auf die Leinwand, also wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Da wird überhaupt nichts vorher skizziert oder wird einfach drauf los und ich sag mal wirklich mit allen Mitteln der Kunst wird da drauf losgekleckst. Bekannte Künstler gibt's auch. AI-Art, das ist sogenannte Kunst, die mit KI, AI erzeugt wird. Da also letztendlich Maschinen lernen, generative Kunstformen, wenn man das Kunst nennen kann. Aber also muss jeder selber wissen, ob man sich das anguckt. Meistens sieht es aus wie hingeschissen. Und die Frage, bei wem da geklaut wurde und in welche Richtung und wer zahlt letztendlich, das müssen sie selber sich beantworten, ob sie sowas konsumieren. Aktmalerei. Sie kennen das, wenn sie Ihre Kollegin, Ihre Kollegin ist kunstinteressiert und sagt dann, hätten Sie Lust, mal mitzukommen? Herr Eisen, also irgendeine Person, haben Sie Lust, hier mitzukommen? Sie könnten auch noch was lernen dabei. Und dann muss man da 4 Stunden Splitterfaser nackt. Ich sag mal, auf so einem Schemel. Genau. Aber man kann was dabei lernen. Banana for Scale, sag ich mal.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Cool Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisenbart.
Ja, sagen Sie mal.
Magazin das für Eigenart.
Ein Geknalle und Gebumse hier. Ich höre Sie nicht, das Intro ist zu laut.
Gebumst wurde hier schon gemacht. Gut.
Ah! Da ist ja eine Stimme im Raum. Ja, herzlich willkommen zum Magazin
für Literatur und Lebens-Lifestyle.
Unst.
Unst. Sie haben es schon, Sie lassen die, warten Sie mal, ich verweise Sie Ihres Platzproblems. Ne? Finde ich gut. Also hier ist mal wieder Meisendraht und Meisendraht, das Magazin für eben Lifestyle-Literatur, Neuigkeiten vom Kopernikusplatz, Lago, die Aufsess haben wir jetzt im Angebot.
Heute voll und ganz mit Magdalena Meisendraht.
Ah ja. Sehen Sie, ich habe eine kleine Stimme hier mit rein. Es ist ein kleines Männchen mit Arztkittel und so Schlieren auf dem Stoff. Ich hab ihn eingesammelt. Dr. Gilbert Schnösel, Brösel.
Knödel.
Knödel, ach ja. Hallo, Herr Knödel, Doktor.
Ja, schönen guten Tag.
Worin sehr haben Sie denn einen Doktor gemacht?
In Knödelei.
Knödelei? Ist das ein Masterstudiengang?
Nein, keineswegs. Es gibt Stärke ist ein Hauptbestandteil, ja? Der Knödel, also ist ein starker
Knödel.
Starker.
Ja, das ist wahrscheinlich Kompensation, weil sie nur 70 Zentimeter groß sind.
Ich habe leider meine Beine vergessen heute.
Okay. Ach, deswegen haben Sie diesen Wagen und bewegen sich mit den Bügeleisen fort am Boden.
Das bin nicht ich, das ist nur mein Ego.
Sehr gut. Wir haben auch Chopin dabei übrigens. Ich mache den mal kurz an. Ah, hier ist der laut. Herrgott, Sacra Gruzzilesen. So. Den machen wir ihn gleich mal leiser. So.
Ach, hi. Hallo Musik.
Ja, wir haben immer Chopin im Angebot, Herr Knödel. Wir haben Sie ja mitgebracht, weil Sie ja Experte sind in dem Fachgebiet, um das es sich heute dreht. Wir haben ein sehr spezifisches Thema, ein nischiges Thema, aber auch ein gesellschaftlich relevantes Thema. Es geht nämlich um...
Es geht...
Ich muss es mal lauter machen.
Wie ich es mitbekommen habe, geht es heute um Kunst.
Richtig. Kunst, also nicht wahr, der Schmierstoff der Gesellschaft, könnte man sagen. Die Kunst ist so alt wie der Wunsch der Menschen, fliegen zu können. Nicht wahr?
Ja. Also das Fliegen wurde schneller zum Traum als dann weit. Genau. Aber ja, gerne. Ja,
genau. Wir werden uns heute mal so ein bisschen durch die Kunstgeschichte durchschlängeln. Herr Eisenbart, Sie haben es schon im Intro gehört, hat uns aus Marokko heraus, nicht wahr, gleich auch einen, ja, sagen wir mal, der Vollständigkeit noch entbehrenden Katalog an Lexikon-Einträgen zum Thema Kunstbegriffe mitgebracht. Die werden wir immer mal wieder so einstreuen, um auch Herrn Eisenbart gehörig zu würdigen, der uns hier mal wieder im Stich gelassen hat. So.
Ich bin mir da ganz sicher, dass Herr Eisenbart wundervolle Vorträge vorbereitet hat, aber ich muss Sie berichtigen. Er ist nämlich nicht in Marokko im Urlaub, sondern in Maracuja.
Ah, das ist Passionsmäßig, Passionsfrucht.
Passionland.
Passionland. Genau. Ja, dort stammen ja auch große Künstler her aus aus Maracuja.
Die meisten Künstler kommen aus Passion.
Ja, das ist ja auch, Kunst ist Passion, nicht wahr, Herr Eisenbart? Sage ich schon, Herr Eisenbart, zu Herrn Knödel. Sie müssen es mir nachsehen, ich bin es nicht gewohnt, normalerweise sitzt da eine andere kleine Person
hier gegenüber. Ich setze mich mal andersrum hin, dass ich besser nachsichtig
Sie
sein
haben ja
kann.
Auch, Sie haben ja einen Januskopf. Ah ja,
danke.
Das ist ja gut. Spannend, ja. Genau, also wo kommt die Kunst her? Was ist die Kunst überhaupt? Wie hat sich die Kunst verändert über die Jahrhunderte, Jahrtausende, muss man ja schon sagen? Wo sind die fließenden Grenzen zu fassen? Und was hat die Literatur damit zu tun? Das sind alles Fragen, denen wir uns heute wohl oder übel widmen müssen, nicht wahr?
Ja,
durchaus. Haben Sie in der Tasche vielleicht dabei eine kleine Begriffsdefinition Kunst, Herr Knödel?
In meiner Tasche, ja.
Ja.
Aber weil es ja in der Tasche ist, komme ich da jetzt im Moment nicht heran. Deshalb müssen wir dann bis nach der Pause warten.
Ah ja.
Und damit ich diesen Begriff...
Okay, dann machen wir das. Normalerweise ist in unserer Sendung das immer so, dass wir zuerst den Begriff definieren und uns dann in die Details verlieren. Aber heute machen wir es mal andersrum. Wir versuchen am Schluss zu definieren, was Kunst ist. Während wir uns angeguckt haben, was so für Kunst gab und gibt...
Kurze Gegenfrage, ja? was ist für Sie denn in Ihrer Tasche Kunst? Aber also, bitte auch noch
ja, das kommt am Schluss. Dann
genau,
ich sage auch nicht, wenn Sie sagen, das genau. Gültet nämlich nicht.
Super.
So. Wir hören jetzt zuerst, wir haben ein paar Texte, die ich sag mal, die Paritätenverteilung hat sich verbessert. Wir sind hier ein bisschen diverser diesmal unterwegs. Das grüßen wir ausdrücklich. Und in diesem Sinne möchte ich als erstes mit einem Text beginnen von, naja, fangen wir doch mal mit Katrin Rauch an aus Innsbruck. Die war gestern noch auf einer Finissage in einer Galerie und hat ein paar Sounds und Begriffe aufgeschnappt und gleich hineingepresst in digitale Wellen. Und das werden wir uns jetzt mal zu Beginn anhören, damit wir schon mal so thematisch reinkommen. Jetzt müssen Sie kurz warten, ich muss den Chopin
assistieren. Ich bin nicht sehr gespannt.
Ich bin nicht so, Herr Eisenbart ist hier flugs mit dem Keyboard, codet sich das hier alles zusammen. Ich muss hier auf Stopp drücken für den Chopin. Und dann kann ich nämlich Start drücken für den Beitrag Katrin Rauch, Kunstbegriffe. Viel Glück und kommen Sie unbeschadet.
Ins Museum gehen, sich einen Begriff machen und den Schnüren aus dem Unrat am Bildrand, dem Restmüll der Nächte, der Ritze am Fuß der Brunnenmauer, in den Tropfen der Fontäne spiegeln sich die Zeichen für die Bildunterschrift. Doppelpunkt. Karel auf Papier, Öl auf Papier, Kohle und Pastell auf Papier, Federkreide und Aquarell auf Papier, Pinsel auf Papier, Dye, Öl auf Papier, Öl auf Karton, Tusche auf Pauspapier, Feder und Kreide und Pinsel und Aquarell auf Papier, Öl ohne Titel, über Kohle und Öl, Flute, Bronze, Kreide, Panzer, Pinsel auf Künstlerin ohne Titel, Pigment, Aquarell, Steckheide, Silber, Gelatinepapier, Neon, Öl, Fluoreszenz, Künstlerin Farbe, Pigmente, ohne Öl, Glas, Holz, Öl Titel, auf Holz, Fluoreszenzfarbe ohne Karton, Verteilerstecker, ohne Titel, ohne Öl, Silber, Gelatinepapier, also Kupferstich, Neon, Pinsel auf Kupferstich, Radikalt, ohne Nadel. Ins Museum gegangen, Begriffe gemacht. Der Begleittext am Anschlag, strudelnd, strauchelnd, keuchend, heavy lifting für die Didaskalia im großen Theater, im Stück für fällige Heferl und gekippte Latrinen. Das Zwielicht verneigt, verliebt, beseelt das in ihm wohnende Glump.
So, das war Katrin Rauch aus dem Süden, nicht wahr? Gerade noch vom Wörthersee her in die Galerie gehüpft und hat sich einen Begriff gemacht. Ich sage schon wieder, Herr Knödel.
Ich bin immer sehr fasziniert, wenn Leute überhaupt eine Reaktion auf Museumsbesuche haben.
Weil normal, wie beobachten Sie das in Galerien? Sie sind ja oft zugegen.
Ich bin fast täglich in Galerien zugegen. Ja. Und normalerweise gehen die Leute hinein, sehen ein Bild, dann machen sie für sich klar, dass dieses Bild ein echtes Bild ist und suchen den Tresen, an dem es den Rotwein gibt.
Ah ja. Ja, das ist die Erfahrung. Ein Bild.
Genau, wenn dieses eine Bild nicht auffindbar ist, dann trinken die Leute meist auch den Rotwein nicht.
Und was meinen Sie, was die Leute, die dann diesen Habitus an den Tag werfen, was die dann unter echtem Bild und falschem, also nicht, was ist dann ein nicht echtes Bild in Abgrenzung dazu?
Ja, also das ist eigentlich ganz einfach zu definieren, ein nicht echtes Bild. Es schmeckt nach dem Rotweingenuss nicht mehr so gut. Es wird nicht als Bild nach dem Rotweingenuss erkannt. Das heißt, es hat meist sowieso etwas mit dem Rotweingenuss zu tun, um es als echt oder falsch zu definieren.
Und wenn das Bild, wenn das Bild aus Rotwein ist, ist es dann auch, ist es gut oder ist es schlecht? Ist es ein gutes Bild?
Es ist meist ein also wenn das Bild wirklich aus Rotwein ist, dann ist das Objekt der absoluten Begierde, weil man es ja niemals trinken kann, aber man es immer trinken will.
Ah ja, also quasi da ist ja dann schon so ein bisschen die Lust mit angelegt, nicht wahr?
Lassen Sie uns jetzt mal bitte die sexuellen Themen außen vor.
Ich dachte, es geht auch um Sublimation.
Sublimation, ja? Von Alkohol?
Ja. Also das Kunstwerk, nicht wahr? Wenn man das jetzt ganz im 20. Jahrhundert Sinne mit Freud hier sieht, dann ist eine Sublimation der Dingsbums, ne? Also, verstehen Sie?
Dann lassen Sie uns doch mal alles ein bisschen zurückdrehen und nochmal von vorne anfangen.
Also jetzt Steinzeit.
Wo war denn jetzt die Steinzeit?
Ja, also die Steinzeit. Kunst? Passen Sie auf.
Wann hat die Kunst endlich die Steinzeit erfunden?
Genau, also Kunst ist ja interessant. Also die Frage ist ja, was sind die ersten Kunstwerke, die es so gibt, nicht wahr? Das wäre jetzt ja mal die Ausgangsfrage.
Ich habe die Antwort.
Sie haben die Antwort, na?
Ja, das allererste Kunstwerk, das war ein kleiner Zaubertrick.
Ja? Wie ging der?
Das weiß ich jetzt nicht. Also, das habe ich nicht gesehen, aber ich behaupte, ein Zaubertrick ist ein Kunstwerk.
Ja, Sie sind ja sehr nah dran. Also Sie sind ja richtig. Also man geht ja davon aus, in der Archäologie, das ist ja auch französisch, Archäologie, geht man ja davon aus, dass zuerst hat sich ja gestalterisches Tätigkeiten, sagen wir mal, haben sich ja zuerst aus Verzierungen entwickelt, nicht wahr? Also Alltagsgegenstände, man hat zum Beispiel auf Faustkeilen Spuren gefunden, wo aus ästhetischen Gründen etwas eingeritzt wurde, zum Beispiel, nicht wahr? Ist das schon Kunst? Ist natürlich die Frage, irgendwie sind das natürlich fließende Übergänge, nicht wahr? Wenn man Alltagsgegenstände verziert, nicht wahr? Aber damit fängt es an. Es fängt mit Ornamentik an, geht dann natürlich berühmt zu der Höhlenmalerei über, nicht wahr? Die Höhlenmalerei, die aber jetzt, ja.
Mehr als atmen kann ich jetzt hier insgesamt
nicht. Ja, das müssen Sie auch nicht. Sie müssen zuhören.
Ihr kompletter Weitblick ist...
Ja. Dann ist die Frage, jetzt haben die da Tiere an die Wand gemalt, das kennen wir alle, nicht wahr? Diese Pferde mit den Schwänzen oder auch mal eine menschliche Figur, diese Hände hingesprüht an die Wand. Ist das jetzt nun Kunst? Da muss man jetzt sagen, ja oder nein?
Ich sage... Ja,
weil
die Wand dahinter war.
Ach so.
Ohne einen Projektionsgrund kannst du keine Kunst machen.
Medium.
In dem Fall Medium. Es ist aber, ich würde ein ganzes Bergmassiv nicht als Medium bezeichnen.
Alles ist Medium. Das habe ich im Theater- und Medienwissenschaftsstudium gelernt, was ich nicht abgeschlossen habe, dass alles ein Medium ist. Auch Sie, Herr Knödel, auch Sie sind ein Medium.
Weg mit der Farbe, nicht jetzt, bitte.
Herr Knödel, passen Sie auf. Also man geht davon aus, dass es ein Kult, also dass es, jetzt habe ich da, als ich gesprochen habe mit Menschen, haben sie gesagt, ja, naja, aber ist das nicht eigentlich eher so eine dokumentarische Bildungsfunktion, nicht wahr, wie ein Schulbuch, wo man aufmalt, hier ist jetzt ein Pferd, nicht wahr, da ist ein Ochse, ist das dann, habe ich Widerspruch geerntet, als ich gesagt habe, das ist Kunst, aber ich erinnere mich, in meinem Kunstgeschichte-Unterricht kam vor, dass es da auf diesen Wänden eben aber auch Darstellungen von Fantasiewesen gibt, nämlich zum Beispiel ein Pferd mit einem Horn vorne dran, mit einem nicht wahr? Kennen Sie diese Darstellung in einer Höhlenmalerei?
Sie meinen das Wiesel?
Das ist auch ein Hornwiesel, ja.
Ja, ja.
Genau.
Also ich habe das in meinen Kinderbüchern damals auch ein paar Mal gesehen und die Darstellung insgesamt von Fabelwesen ist ein so großer Begriff, gerade weil die menschliche Art, Fabelwesen darzustellen, ganz anders ist als die Art zum Beispiel von Einhörnern. Wenn Einhörner ein Fabelwesen malen, dann schaut es nicht so aus, wie als wenn ein Mensch ein Fabelwesen
macht. Die haben zum Beispiel, Einhörner malen zum Beispiel einen Pegasus an die Wand.
Ich habe schon gesehen, dass Einhörner Menschen gemalt haben, aber ich möchte da jetzt nicht weiter ausführen.
Jedenfalls, wir gehen dann also quasi davon aus, dass da schon eine gewisse gestalterische Fallhöhe da ist, sobald wir ein Horn hinmalen, nicht wahr? Also insofern ist dieses Argument restlos. Ich würde fast sagen, wir bräuchten hier einen Wumms. Warten Sie mal, ich mache mal einen Wumms. Restlos ausgeräumt. Dann gehen wir hinüber, dass das quasi in kultische Funktion gerät, diese Kunst, nicht wahr? Dass man das so eben, wie Sie meinten, Zauberei zum Beispiel, wird plötzlich benutzt und wir haben hier plötzlich den kultischen Grund, auch etwas an die Wand zu malen, nicht wahr? Dann kommt dazu, man kann das auch als ersten Film, Film ist ja die fünfte Säule der der Kunst.
Snabhassen.
Und wenn sie dann ein Feuer anmachen in ihrer Höhle, dann wackelt das so lustig und schon bewegen sich die Tierchen und dann haben sie plötzlich Bewegtbild.
Genau, dann hatten wir plötzlich Bewegtbild. Bei mehr als 60 Frames, ja. möchte ich dazu sagen.
Ja, richtig. Und dann passiert ein neuer Schritt der Kunstentwicklung und dann sind wir plötzlich ganz viel weiter, nämlich sobald der Mensch sesshaft wird, nicht wahr? Mesopotamien, Ägypten,
nein, nicht wahr? Nein, Hocker erstmal.
Hocker, ja, stimmt. Erstmal, Stühle gab es ja noch nicht, also Hocker. Muss der noch erfunden werden. Dann plötzlich ist Schrift da, nicht wahr? Und plötzlich hat die Kunst eine ganz neue Dimension, nicht wahr?
Ja. Es kam ganz plötzlich zu dem dringenden Bedürfnis, Dinge aus sich herauszulassen. Ja. Das ist so ähnlich wie ganz, ganz dringend aufs Klo müssen, aber halt eben auf einer anderen Ebene. Für alle Leute, die das jetzt assoziieren können.
Ja.
Man muss dringend etwas rauslassen.
Ja.
Und zwar Ideen.
Ja.
Und diese Ideen-Urinblase im Kopf, wie man es so nennen kann, die wurde in den, die wurde wirklich im Neandertal zuerst ausgebuddelt. Genau. Also.
Großartig. Also wir verlassen die Steinzeit und blicken hinein in die Antike.
Ja.
Beziehungsweise erstmal Ägypten, nicht wahr? Darstellungen häufig.
Da war ich schon
mal. Da waren Sie schon mal? Ja. Und wie ist es da so?
Warm.
Mhm. Gut. Ägypter haben gemalt, nicht wahr? Auch an Wände dran. Vor allen Dingen hat hier auch wieder der kultische Bezug. Natürlich hier tritt plötzlich die Religion nämlich aufs Spiel. Nämlich sobald der Mensch sesshaft wird, fängt er an, auch Götter oder Göttinnen auch mit. Also da sind wir gendermäßig ganz vorn dabei. Da herrscht plötzlich ein reges Treiben im Übersinnlichen, nicht wahr? Vorher waren das, wir haben es gesagt, Zaubertricks. Und Zaubertricks benötigen noch keine übergeordnete Göttlichkeit. Das ist einfach nur ein Zaubertrick.
Ja, aber es ist göttlich. Es ist auf jeden Fall göttlich.
Ja.
Jeder sagt, oh.
Ja, aber die Figur eines Gottes, die entsteht erst bei der Sesshaftwerdung. Und die beeinflusst die Kunst fundamental, nicht wahr? Wenn Sie es in Ägypten angucken, es geht ja eigentlich immer nur um Götter, nicht wahr? Also die Darstellung der Barke zum Beispiel, nicht wahr, die toten Seelen hinüberträgt oder auch die Sonne durch die Schlange hindurch, nicht wahr? Also alle Kunst hat immer einen religiösen Bezug, einen kultischen.
Einen religiösen Bezug, würde ich sogar fast behaupten.
Ja, sehen Sie mal, da lerne sogar ich noch etwas. Genau, und das ist ja interessant, erstmal festzuhalten. Und wir haben dann auch die Darstellung der Figuren. Also Sie kennen das bei den Ägyptern, Walk Like an Egyptian, gibt es da so ein lustiges Lied. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Das ist ein wenig zu eckig, aber ist okay.
Ja, und die sind immer in einer bestimmten Ansicht, nämlich dass man die Schulter frontal sieht und die Beine 90 Grad dazu, alles verdrehte Figuren. Und die sind übrigens, habe ich gelernt in der Recherche, die Größe der Figur, die gezeigt wird, sagt was über ihre Macht aus. Es geht nicht um eine perspektivische Größendarstellung, sondern es wird alles seitlich nebeneinander gestellt und so kann man quasi Maß nehmen, wie groß und wichtig die Figur ist.
Ja, bevor ich damals am Nürnberger Hauptinstitut für die künstlerischen Künste gekünstelt habe, hatte ich ein Hauptstudium bei Dr. Gott, wie hieß er nochmal? Der hat da in Interlaken so einen Park. Ja, er hat mir nämlich damals erzählt, dass die Künstler da in Ägypten, die haben da wirklich mit Kunst gemacht. Und hatten, bevor jemals jemand davon wusste, dass das Kunst sei.
Ja, schon gewusst?
Schon gewusst. Dass die Leute sich drüber amüsieren werden.
Woran machen Sie das fest?
Man sieht es an den leichten, lächelnden Reliefs kennen die Reliefs dieser toten Malereien.
Ja.
Die Leute lächeln meist.
Stimmt,
bei der Darstellung.
Verschmitzt fast schon.
Ja, und übrigens ist die Größe der einzelnen Leute auch wieder nur ein Zusammenhang der Größe der Personen und der Darstellung.
Ja.
Es hat eigentlich nichts mit der eigentlich natürlichen Größe zu tun, aber auch nichts mit der wirklichen Darstellung.
Ja.
Aber alles daran ist künstlerisch vollkommen wertlos im Neuzeitlichen
Sinne. Ja. Der Kunstbegriff aber, hat sich verändert in der Zwischenzeit.
Ich glaube aber auch wirklich, dass das, der Kunstbegriff aus dem damaligen Ägypten uns heutzutage sehr schwer fallen würde.
Ja, ist noch besser. Sie wussten ja, sie hatten ja damals keinen Kunstbegriff.
Wir hatten aber damals viel Zeit.
Stimmt. Wir gehen dann gleich rüber zu den Griechen. Wir müssen einen Schnelldurchlauf machen, sonst kommen wir nicht durch. Jetzt kommt nochmal ein Text und danach kommt nochmal ein paar Begriffe aus Eisenbarts Kunstbegriffslexikon. Sie winken ab.
Nein, ich winke nicht ab, ich winke auf.
Sie winken auf. Wir müssen nur schnell machen. Wir wollen durch die gesamte Kunstgeschichte gehen und am Schluss noch die Kunst abschließend definieren. Wir haben noch einiges vor uns heute. Wir hoffen uns, wir wünschen uns viel Glück und Ihnen auch. Wir hören David Telgin Kunst und im Anschluss hören wir noch zwei Kunstbegriffe von Herrn Eisenbart. Wir hatten jetzt zuletzt, Apotheose machen wir mal rein. Art Brüt. Und Beltracci. Die hören wir dann gleich. Und,
hervorragend.
Jetzt, ja, hervorragend. Und jetzt müssen wir, muss ich wieder mal ungelenkt den Chopin erst ausschalten. Achtung, jetzt ist der Chopin aus. Jetzt fahre ich die Beitragskiste hoch und jetzt kommt David Telgin, Kunst und danach Herr Eisenbart. Viel.
Rückt. Verrückt. Sie macht sichtbar. Gestaltet, formt, Skulptur, Mensch, Gesellschaft. Die soziale Plastik, wie Beuys sagte.
Apotheose, wörtlich Gottwerdung, Verherrlichung, das ist so quasi so die Überhöhung von der Person, von dem Künstler, von dem Kunstwerk, wird manchmal aber auch ernsthaft genommen, zum Beispiel für mich. Abrü, auf gut Deutsch rohe Kunst oder die ungeschliffene Kunst, das ist eine Kulturströmung, die sich auf AutodidaktInnen bezieht. DidaktikerInnen, die quasi nicht in der Schule waren oder zum Beispiel auch ansonsten gar kein Abitur haben, die nicht auf der Akademie waren, die vielleicht sogar, ich sag mal, geistig eingeschränkt sind, gibt es auch vergleichbar mit zum Beispiel mit der Outsider-Art. Da können Sie ganze Geschichten drüber, können Sie ganze Sendungen von uns anhören, da bekommen Sie genug davon mit. Beltracchi. Wolfgang Beltracchi ist ein deutscher Kunstfälscher, ganz berühmt für seine Kunstfälschungsserie, wo er immer gut mitgespielt hat. Er hat da die Hauptrolle gespielt, als Kunsthändler. Hat aber auch im Hintergrund hat er auch die Bilder vorbereitet. Hat die quasi gemalt. Und hat dann Kunstkataloge auch gefälscht, soweit, dass die Bilder, die er gemalt hat, dann da auch drin waren. Und dann hieß es, ja, das ist verschollen. Und dann hat er gesagt, ja, hoppala, hier ist es. Bitteschön. Ich mache hinten den Preis von netto noch ab. Von NKD, von der Leinwand. Josef Beuys, ein alter, ich sag mal, Haudegen, ein alter Kumpan von mir damals, von meiner Zeit, als ich damals mit Thomas G. Horkheimer, Adorno, Thomas W. Adorno unterwegs war und ich immer zum Adorno habe ich immer gesagt, Wilhelm, alte Wursthaut, wollen wir mal wieder zu Josef Beuys gehen. Und dann Fettecke, Sie wissen schon, und jeder kann Kunst machen, wenn er möchte. Hat er gesagt. Und stimmt ja auch. Diese Sendung ist das beste Beispiel dafür. Filz, der Mann mit dem Filzhut wurde genannt. Der Mann, den sie den Mann mit dem Filzhut nannten. Ein berühmter Western über Joseph Beuys, das Leben von Joseph Beuys. Boys in the Hood ist ein Biopic. Oder Boys Will Be Boys ist ein bekanntes Lied. Aber er hat auch selber Musik gemacht. Sonne statt Reagan. Man kann sich das gerne noch einmal verinnerlichen.
Ja, Herr Eisenbart springt wild durch die Zeitebene. Also wir sind hier quasi etwas anachronistisch. Übrigens Kunst auch im Sinne, wenn wir jetzt kurz wir gehen jetzt in die griechische Antike. Da kommt ja quasi, also wenn man von der westlichen Kunst ausgeht, dann hat die Antike ja quasi, also da Schuld an allem, könnte man sagen, was da so passiert ist.
Ja, also wenn die Antike nicht gewesen wäre, dann wären wir ja heute, glaube ich, auch fast gar nicht.
Ja, also zumindest nicht in der Form und erst recht nicht die Kunst, weil was dann lang danach passiert ist, ist ja, dass alle immer gesagt haben, ja, Antike, sozusagen. Also das kann man ja, also Antike, nicht wahr? Also wir da haben wir ja schon zu Genüge drüber geredet, nicht wahr? Die Vorstellung, dass auch die Kunst irgendwie eine Eingebung sein muss, nicht wahr? Von oben kommt, nicht wahr? Der Künstler sozusagen nur noch als ausführendes Wesen, was da irgendwie Inspiration...
Ja, die damaligen Tiergötter haben die Eingebung gegeben, um die...
Die Musen, nicht wahr?
Wie gesagt, die Musen dann zu zeichnen haben...
Insofern schiebt die Antike dann quasi das auch wieder aufs Göttliche raus, nicht wahr? Alles, was da gemacht wird. Aber gleichzeitig gibt es diesen Kunstbegriff nicht und in dem Sinne ist es auch ein Anachronismus aus der griechischen, altgriechischen Sicht, nicht wahr? Da haben die nicht gesagt, das ist die Kunst, die wir heute, also so Kunst haben die halt anders gedacht. Die haben gedacht, das ist was man macht so. Was man von oben kriegt und dann macht. Und dann ist der Künstler ist dann eher so ein Handwerker, nicht wahr? Der klatscht es so?
Ja. Der Künstler war früher wirklich ein Sklave.
Ja.
Der Künstler musste früher Kunst machen.
Ja.
Es gab ja nichts, dass die Kunst den Leuten einfach so gebracht hat.
Genau, es also gab Steine und die mussten behauen. Es gab
aber Menschen, die kreativ genug waren,
um
ihnen Kunst zu schaffen.
Ja.
Weil wahrscheinlich kaum einer dieser super kreativen Leute damals in der Antike schon von ihrem einfach kreativen Tun leben konnte.
Ja.
Schätze ich jetzt mal. Weil
davon ist auszugehen. Ich meine, die Tempel haben sich ja nicht von allein gebaut, so.
Nicht?
Nein, es bräuchte dazu wissenschaftliche Menschen, die, also Wissenschaft war ja auch Kunst damals, das war ja gar nicht so genau getrennt. Ja, genau. Die einzige wirkliche Kunst, Entschuldigung.
Gerne.
Ich will Ihnen nicht ins Wort fallen.
Ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen. Ich habe nur ein wenig zu lange alles gesagt.
Ja.
Ich meinte nur, dass die Gesamtheit an Wissenschaften, die Kunst beinhaltete, alle Tätigkeiten beinhaltete.
Ja. Krass,
alles
oder?
War Kunst.
Alles war Kunst. Es gab aber bei den Griechen noch die Sonderform, dass quasi es gab diese, falsches Wort an der Stelle, aber illustrativ die freien Künste in dem Sinne, dass halt Musik quasi nochmal ein extra Punkt war, der nicht zu diesem handwerklichen Ding gehört hat. Also da hat man quasi nochmal ein bisschen anders drauf geguckt.
Der gehörte nicht zu den Artes Liberales.
Ich glaube, das war...
War das doch zu früh.
Aber Artes Liberales ist ja lateinisch, das haben Sie ja.
Ja, nein, so wie ich mich erinnern kann.
Ja, vielleicht, es steht hier Aussage gegen Aussage.
Diese sogenannten freien Künste.
Genau, richtig. Also und dann geht es natürlich um idealistische Kunst. Also eine Kunst, die von einem Ideal ausgeht.
Ah. Können Sie mal Ihren Rollstuhl bitte stillhalten? Sie fahren hier ständig im Kreis.
Bitte. Also nochmal, die Griechen, also streben nach dem, hier sagt man dann wieder dieses wahre, gute, schöne, nicht wahr? Also es gibt ein definiertes Ideal und dementsprechend spricht dann auch der Kunstoutput. Das heißt, so frei wie heute, wo man sagt, ich klatsche jetzt da mal einen Körper an die Wand mit Farbe, so einfach war das damals nicht.
Doch. Doch.
Doch?
Es war nur ein wenig schwieriger, einen Farbeimer zu ergattern.
Okay.
Behaupte ich.
Gut. Jedenfalls, also wir haben hier die Kunst, zusammenfassend, kommt von oben, ist nicht quasi aus dem Künstler herausgeboren, sondern eigentlich aus der Inspiration, die von Übersinnlichen kommt.
Ja.
Strebt nach einem Ideal, ne? Würde ich sagen.
Ideal?
Ideal. und drückt quasi dieses Ideal aus und es dient auch wieder eigentlich hauptsächlich der, ja, der Darstellung eines Ideals.
Einer meiner großen Vorbilder, Meister Röhrig, würde jetzt wahrscheinlich sagen, die Kunst strebt nach einem Idealstandard.
Ja, also eine DIN-Norm am Ende des Tages, um das mal auf den Punkt zu bringen, nicht wahr?
Bis zur Renaissance ging das dann so weiter.
Und ja, fast. Jetzt, genau, also als nächstes kämen dann die Römer. Die haben sehr viel übernommen, was die Griechen gemacht haben, von dem Stil her. Aber bei denen, was haben die also was war da so ein bisschen anders?
Wie schon alles begonnen hatte, der Wein war anders. Die Römer hatten das, wie soll man es... Ich will gar nichts dazu sagen, ich komme aus Franken, ich bin
ja. Kein... Bei den Römern sind dann plötzlich sowas wie Herrscher, also ich finde das, also wenn ich mir römische Kunst angucke, ist ja meistens entweder griechische Kopien von griechischer Kunst oder halt irgendwie Kaiserstatuen. Meistens sind es ja irgendwie so Porträtgeschichten viel bei den Römern, ne?
Ja, aber diese Porträts, die sind schon immer sehr, sehr realistisch.
Ja.
Die fehlen meist die überflüssigen Gliedmaßen,
ja.
Wie Arme und
ja.
Unterkörper. Ja. Und es sind also diese wunderschönen plastischen Porträts von Kaisern,
ja. Mit die allen nur Falten. Aus
Kopf bestehen und ja. 10 Meter groß sind.
Ja.
Ach, ich liebe sie.
Ja. Das ist römische Kunst sehr langweilig, aber gut.
Gab es jemals Versuche, derzeit deutsche Politiker in Übergröße als nur Kopfporträt darzustellen? Ja.
Ich denke, es gibt da in den diversen Schubladen diverser CSU-Ministerpräsidenten durchaus Pläne. Also ich habe zum Beispiel mal einen Plan gehört von einer, aber das geht dann, das ist nicht so römisch, sondern das war eher so im, sagen wir mal, russisch-sozialistischen Realismus-Stil, also
aber,
große Goldstatuen mit ausgestreckten Söderarmen am Aussichtsplatz in der Baugrube, der die Menschen begrüßt.
Die dann, sagt, die dann über 10 Wochen langsam in der Baugrube
untergeht. Ja, weil das Fundament auf Sand gebaut, nicht wahr? Herr Knödel, das sind die Schubladen, das sind die feuchten Träume.
Ich möchte überhaupt nicht über goldene Skulpturen hier sprechen, denn es gibt sowas im Moment in dieser Größe nicht.
Ja, das stimmt. Nur in Valhalla. Valhalla gibt's.
Genau, und wir waren gerade immer noch.
Bei
welchem Punkt?
Wir Römer.
Waren immer noch, wir waren noch bei den Römern.
Ja,
Valhalla richtig. Und die Römer haben
noch... Nee, noch nicht, aber... Nicht so genau, also römisch bezieht sich auf die griechischen Künste, ist aber meistens ein bisschen, wie soll man sagen, etwas mehr auf die figürliche, also die real existierenden Personen ausgelegt, so wie ich das zumindest verstanden habe. So, lassen wir die mal links liegen.
Gerne.
Oder gehen wir auch rechts. aus der das hatten wir beim Thema Rom, relativ schnell so 500 nach oder sowas um den Dreh rum, 700 nach, beginnt ja die Völkerwanderung und natürlich auch das Christentum in Rom, nicht wahr? Und plötzlich nimmt das alles Einfluss auf die Kunst, die westliche Kunst, nicht wahr? Wir haben plötzlich die Zeit der Völkerwanderung bringt uns so gewisse keltische Ornamentik mit hinein. Hier haben wir wieder die Ornamentik, die hier plötzlich in die Kunst einzieht und natürlich plötzlich dreht sich alles um Religion und Christentum, nicht wahr?
Genau, die Kirche ist natürlich als größter Arbeitgeber für Künstler ein wichtiger Part, jedoch hat niemand wirklich mitbekommen, dass die Kirche so viel Geld für Kunst ausgegeben hat.
Ja.
Es ist auch heutzutage in Ziffern für uns nicht nachvollziehbar, wie unglaublich viel Geld in den damaligen Zeiten für Kunst ausgegeben wurde. Wenn man das heutzutage tun würde, wären die Künstler heutzutage wirklich die reichsten Menschen der Welt.
Ja, vor allem, wenn sie das mit der Inflationsbereinigung noch da
haben. Oh Gott, davon wollen wir gar nicht erst reden.
Landen wir dann im Mittelalter. Hier wird dann plötzlich, tritt dann dieses ideale, wahre, schöne, gute etwas zurück hinter der Vorstellung des Göttlichen, nicht wahr? Also der Idealismus ist zwar immer noch da, aber es geht halt um um Christentum, nicht wahr? Das heißt, es wird sehr viel, auch da die Menschen nicht lesen konnten, nicht wahr? Das wissen wir ja alle. In der Zeit war es nicht üblich, dass man die lateinische Sprache in Wort und Schrift beherrscht als, sagen wir mal, Mensch.
Das halte ich jetzt für eine einfache Hypothese. Es gibt keine geschriebenen Nachweise darüber, dass das so gewesen sein sollte.
Aber es gibt zahlreiche Bilder aus der Zeit, die alle ein bisschen auch als eher Informationsweitergabe gelesen werden können.
Aber ja, es gibt keine Texte darüber, dass
niemand
Leute damals
konnte.
Nicht malen konnten.
Ja, ich sehe, wo Sie hinwollen. Ich will doch bloß mal... Ja, sehr gut. Jedenfalls, diese Bilder sind dann oft gerade in dem früheren Mittelalter sehr oft, zum einen Repräsentationsfunktion für die Kirche natürlich, deswegen haben die so viel Geld ausgegeben. Mhm. Wer hat den größeren geschnitzten Altar zum Beispiel im Kirchenschiff stehen?
Ich.
Wer hat das größere Triptychon mit mehr Klappen in der... Du. Ich. Dann gibt es immer noch die Frage, und jetzt beginnt, ab dem Mittelalter beginnt die Kunst, der Kunstbegriff sich aufzuhängen an der Frage der Individualität. Nicht wahr? Denn das im früheren Mittelalter, würden Sie da, im frühen Mittelalter geht's weniger darum, einen individuellen Ausdruck zu finden, in die Kunst hineinzulegen, nicht wahr? Oder sehen Sie das anders?
Es gab damals den Kollektivgedanken der Kunst gar nicht wirklich.
Ein Nachhinein zugeschriebene Idee.
Wenn Sie selber ein Schloss besaßen, dann hat der Künstler, der da gemalt hat, Ihnen gehört und auch alle Leute, die das angeguckt haben, haben Ihnen gehört. Das heißt, die Kunst... Das
ist aber der Künstler selbst war auch... Aber es wurde nicht vom Künstler erwartet, sich selbst auszudrücken, sondern er sollte ausdrücken...
Nee, er wurde... Also Künstler wurden ausgedrückt.
Richtig, ja, sehr gut. Das wollte ich sagen. Also es gab diese Idee und es gab auch die Idee der Darstellung eines Individuums nicht in dem Sinne, sondern es ging immer um göttliche...
Es wurde auch immer das Gleiche dargestellt.
Ja, genau.
Fast alle Bilder, die ich aus der Zeit gesehen habe, sahen exakt gleich aus. Also bis zum letzten kleinen Detail unten links in der Ecke sahen die Bilder fast exakt gleich aus.
Genau. Das heißt, es gibt hier, es geht nicht ums Individuelle.
Nein, gar nicht.
Und gleichzeitig haben wir natürlich in Westrom, nicht wahr, die Ikonoklasten, falls Sie die noch kennen. Also wir haben ja die Bilderstürmer, nicht wahr? Also es wurden ja Ikonen, weil Sie gerade gemeint haben, es sieht alles gleich aus. Also es gab feste Formen, besonders in der weströmischen Tradition, sagen wir mal, der Kunst, dass Dinge immer gleich dargestellt werden und nach bestimmten Schemata und dann auch die Bilder direkt angebetet werden, wurden. Also das Bild eines Jesus zum Beispiel als Bild und dann sagt man, hallo Jesus, hier bin ich möchte dir was sagen. Zum Beispiel, und eigentlich heißt es ja in der Bibel, dass man das nicht machen soll.
Nein, natürlich, du sollst niemals Götzen anturnen.
Richtig, und dann hat aber Papst Leo gesagt, naja.
Ja, nicht so schlimm.
Nicht so schlimm, weil Jesus ist ja auch Mensch gewesen.
Jesus war ja auch so einer.
Ja, und dann entbrannte da ein der Bilderstreit, nicht wahr? Und im Zuge dessen am Schluss... haben die weströmischen Menschen gesagt, die Kirche gesagt, ja, wir beten jetzt diese Bilder an, nicht wahr? Kunst, die angebetet wird, auch wichtiges Thema.
Ja.
Und die östliche Variante, gerade die, wir waren ja, sind ja da zum Zeit Karl des Großen ungefähr unterwegs, die haben gesagt, das finden wir ganz furchtbar, das machen wir nicht. Wir beten die Bilder nicht an.
Ja, so. Also spätestens bei dieser Trennung haben sich zwei Lager gebildet, die sich, glaube ich, bis heute noch nicht verstehen.
Ja, liegt aber auch viel an Sprachbarriere.
Mag durchaus sein. Ich glaube auch, ich würde mich auch mit niemandem aus dem Römischen Reich heutzutage verstehen.
Ja.
Möchte ich
Es wurde ja damals dann viel im Griechisch kommuniziert in Westrom und dann wurde das ins Lateinische oder so ähnlich übertragen und da sind, habe ich gelesen, ganz schön viele Fehler passiert, gerade wenn es darum geht zu definieren, was anbeten genau heißt von Bildern. Also ob man sie verehrt oder ob man sie anbetet und wenn man das durch drei, Sie kennen das von Google übersetzen, wenn Sie das durch drei Schleifen jagen, dann ist da plötzlich, dann, die Feinheiten sind weg.
Es kommen dann ein paar geschmacklich schlimme Dinge dabei raus, dass man den, oh Gott.
Und das ist im Prinzip schon fast
Säure
Mittelalter.
Das ist mir ein wenig zu herb.
Gegen Ende des Mittelalters landen wir dann in der Gotik. Ich habe jetzt mal viel übersprungen, das Danke. Ist jetzt egal. Und da tritt plötzlich der Funken einer Idee von einer Individualität plötzlich heraus. Darüber reden wir gleich. Wir haben jetzt noch Texte. Ich möchte gern noch was passt denn hier gut rein?
Machen Sie doch bitte mit der Gotik weiter.
Gibt es denn da Gotik? Ich habe leider keinen Text zum Thema Gotik, aber wir können mal gucken, ob Herr Eisenbart was zum Thema Gotik hat, wer weiß. Ich bin mir fast sicher, dass nicht. Ich gehe jetzt einfach mal beim Herrn Eisenbart weiter. Gotik kommt gleich nochmal dran, ich rede gleich drüber. Ich will jetzt bloß nochmal kurz, dann machen wir doch Maria Fischer als nächstes mit einem Gedicht Kunst, das uns ein bisschen Freude bereiten soll und dann mit Emaille weiter, erweiterter Kunstbegriff, Expressionismus und Flashmob von Herrn Eisenbart. Wenn ich jetzt hier noch die Tastatur, warten Sie, hören wir da mal kurz rein und dann sind wir zurück mit in der Gotik. Jetzt habe ich den Chopin ganz vergessen in unserer römischen Moderation.
Das war sehr still.
Das bitte ich zu entschuldigen, aber es geht schon.
Gezaubert auf die Leinwand mit jedem einzelnen Pinselstrich. Geformt aus euren Händen, erweckt ihr Ton, Stein oder anderes zu neuem Leben. Auf der Bühne gespielt werden eure tiefsten Gedanken mal frontal, mal versteckt, hör- und sichtbar. Aus der Seele gebrüllt, jede einzelne Note, gefüllt mit der Farbe eures Herzens. Eingefangen, vor eurer Linse verwandelt sich das scheinbar reale Fotoobjekt mit eurer Fantasie in ein neues. Getanzt mit jeder eurer frischen und innigsten Bewegungen vollführt ihr ein Ballett der Freude. Mit dem Stift in der Hand und wilden Ideen aus eurem Geist werft ihr eure lebenden Figuren und bewegende Szenen vor unser Auge. Mit dem Mikrofon vor dem Mund transportiert eure Stimme eifrig dieses in unser aller Ohr. Mit jedem Schlag der Filmklappe fängt ein Bild vor der Kamera an zu leben. Nur mit euch, eurem Geist, Seele und Körper kann Kunst erst leben. Kunst ist Leben. Leben ist Kunst.
Emaille ist nicht nur das berühmte, wenn Sie jetzt Ihrer Redaktionskollegin was mitteilen wollen, dann schreiben Sie eben das, sondern auch ein Verfahren, wo Sie so eine Farbe auf Metall drauf machen und das dann da ist so Glas und das... Das lassen Sie dann im Ofen auf dem Metall drauf subschen. Und dann bleibt es da drauf für immer. Außer Sie machen es kaputt. Erweiterter Kunstbegriff, das ist, dass man quasi nicht nur Kunst ist Kunst, sondern auch das, was nicht Kunst ist. Das, was um die Kunst herum ist. Stellen Sie sich vor, wie so Deutschland zum Beispiel, haben Sie jetzt ein Land und um Deutschland rum ist ja auch irgendwie auch Deutschland durch das Nicht-Deutschland. Oder ist es eigentlich vielleicht viel mehr Deutschland als Deutschland? Also denken Sie da mal drüber nach. Oder lassen Sie es. Expressionismus, so frühe 20. Jahrhundert, also quasi Expressionismus, da so Farben, Formen, Emotionen, Wahn ist auch wichtig. Beckmann, Kollwitz und so weiter. Flashmob ist eine Performance-Kunst, wo, wenn Sie schon mal dabei waren, ähnlich wie bei Fluxus, wo ich gleich nochmal, wo Sie Ihr Leben lang nicht vergessen werden. Ist leider eine Kunstform, die niemals aussterben wird, vermutlich. Aber ich sag mal jedem Tierchen, ne?
Ja, danke, Herr Eisenbart, für diese krautwuchernde Definition. Wir hauen ein bisschen auf die Tour. Wir versuchen jetzt genau zur vollen Stunde die bei der Moderne anzukommen. Mal schauen, ob es uns gelingt. Wir haben gerade über die mittelalterliche Kunst gesprochen. Ich wollte gerade nochmal zur Gotik hinüber und erklären, wie das mit dem Individualismus in der Gotik war. Denn wir haben ja einen Umbruch, gesellschaftliche Umbrüche fangen in dieser Zeit an, nicht wahr? Wir sind hier im 13. Jahrhundert ungefähr, fängt die Gotik an, geht ungefähr bis zum Mitte des 15. Jahrhunderts, nicht wahr? Also wir sind in einer Zeit, die noch nicht ganz die Neuzeit ist, aber wir bereiten uns da langsam vor als Gesellschaft. Was passiert ist, es bilden sich Städte, nicht wahr? Also ökonomische Einheiten, Städte, in denen man auch durch Handel und durch Handwerk plötzlich auch individuell, auch ökonomisch sich quasi gemacht machen kann. Und das spiegelt sich auch wieder in der Kunst tatsächlich, denn in der Gotik entstehen die ersten auch Porträts, die als solche gedacht sind, die nicht nur heiligen Geschichten uns erzählen, sondern auch wirklich Porträtdarstellungen, meistens von Heiligen, die in dem Sinne als Porträt, ich meine, wir hatten vorher die Ikonen, das sind natürlich auch in einer Art Porträtdarstellungen, aber in der Gotik findet eben plötzlich etwas statt wie eine Individualisierung in der Ökonomie sowie in der Kunst. Auch wenn Sie sich anschauen, wie die Kirchen zum Beispiel gebaut sind, die Architektur ist ja auch eine Kunstform damals. Vorher hat man in der Romanik, die ja der Gotik vorausging, hat man Wehrkirchen gebaut, nicht wahr? Geschlossene große Klötze, in denen auch, die eine soziale Funktion haben, wenn es um einen Krieg geht, nämlich die Gemeinde zu beschützen, nicht wahr? Diese Funktion hat die Kirche ab der Gotik nicht mehr. Und plötzlich kann die Architektur auch genutzt werden, quasi mehr Ausdruck zu verleihen dem Ganzen.
Hat nicht mehr so eine Funktion. Den Ort, an dem man sich befindet, auch ein wenig schön zu machen.
Ja, ja, ja. Ja.
Also ich glaube, dass der Begriff Schönheit in dem hier sehr viel zu suchen hat. Mhm. Denn nach den dicken Wehrkirchen mit ihren dicken Mauern und spitzen Türmen, von denen man oben nur ganz weit gucken konnte und sonst nichts, haben die Leute wirklich begonnen, Fenster in die Kirchen reinzubauen.
Technischer Fortschritt ist natürlich auch ein Thema, nicht wahr? Vorher?
Ich glaube, man hat vorher schon Öffnungen in einer Wand erfunden, aber
keine.
Wie gesagt, diese Öffnungen in der Wand auch noch bunt anzumalen, das war ein großer Fortschritt.
Genau, also und in der Gesellschaft eben, wie gesagt, verändert sich einiges. Es bildet sich eine Frühform ich will es nicht Bürgertum nennen, aber einer neuen Art, die Gesellschaft aufzubauen, auch in Bezug auf Städte. Und das führt sich ja nur noch weiter später. Wir gehen ja von der Gotik dann hinüber in
die Moderne.
Ja, noch nicht ganz.
Nicht?
Noch nicht ganz.
Warum nicht?
Die kommt erst viel später. Jetzt kommt erstmal die Renaissance.
Back to the Renaissance.
Richtig. Also die Renaissance macht hier ein neues Fach auf. Wir sind in Florenz, nicht wahr? Die haben alle lustige rote Hüte an und gucken. Die Medici zum Beispiel gucken von der Seite aus dem Fenster raus und lassen sich dabei malen.
Und haben dabei heimlich komplett Fürth nachgebaut.
Ja, stimmt, richtig. Wir haben ja ein kleines Florenz hier mit dem Türmchen. Naja, jedenfalls plötzlich hat sich jetzt hat sich wirklich eine neue Oberschicht gebildet, die nichts mehr mit der Kirche selbst zu tun hat, nicht wahr? Die sind an Geld gekommen durch Handel, nicht wahr? Die Patrizier nämlich, kann man ja auch in Nürnberg, hat man das ja auch gehabt mit den Gärten. Ich weiß nicht, waren Sie mal in Johannes in diesen...
Nee, ich komme aus Kostenhof, ich gehe da nie hin.
Jedenfalls, plötzlich ist Geld im Spiel und zwar nicht mehr nur noch Geld von der Kirche, sondern auch Geld von, sagen wir mal, Privatpersonen. Und die haben plötzlich auch die Möglichkeit, sich zur Repräsentation Künstler zu kaufen. Und die machen dann, naja, kaufen ist jetzt nicht im Sie wissen, was ich meine.
Ja, aber das war doch damals dann auf diesen Burgen dann schon so.
Ja.
Ja. Erinnern Sie sich an das? Ja,
ich erinnere mich, wenn die... Da haben die dann so Schwerter gehabt und Schilde.
Ich möchte mal ja jetzt nicht zur Gegenwart spoilern, aber wink, wink.
Gut. Ja, jedenfalls, also die Renaissance macht dann einen kleinen Trick. Da haben dann die Patrizier gesagt, hier mal mich mal, aber wir nehmen ein religiöses Motiv, dann fällt es nicht so auf. Ich bin da halt aber trotzdem drin, zum Beispiel. Solche Sachen. Plötzlich hat die Antike wieder, deswegen heißt es Renaissance, also Wiedergeburt, nicht wahr? Plötzlich hat die Antike ein lustiges Stelldichein in der Kunst. Plötzlich werden antike Mythen wieder dargestellt. Das wahre, schöne, gute wird mal wieder aus der Mottenkiste herausgeholt und wird gesagt, ja, die haben ja das bei den Griechen damals, haben das ja eigentlich schon besser gemacht. Machen wir das doch nochmal, so ungefähr. Und hier plötzlich merken Sie schon, wenn ich das so sage, wir haben vorhin bei der Gotik angefangen, über Individualismus zu reden, plötzlich in der Renaissance geht das nochmal eine Tube drauf, könnte man sagen. Die reichen Patrizier wollen sich quasi durch Mäzenantentum verwirklichen. Die Künstler selber werden fast schon als, haben eine Art Universalanspruch an sich, werden hochstilisiert, sind zwar der Begriff Genie, den gibt es in dem Sinne noch nicht, aber wir sind schon bei so etwas Ähnlichem wie Verehrung von bestimmten Höchstleistungen. Und das Ganze gipfelt dann in dem Manierismus nach der Renaissance. Es bilden sich nämlich Kunstakademien, Herr Knödel. Kunstakademien.
Ich kenne diesen Begriff nicht.
Ja, ich erkläre ihn kurz. Also wir kommen aus der Renaissance, habe ich ja gerade erklärt, und wir gehen hinüber in eine Übergangszeit, die die Renaissance quasi beendet und in der Manierismus genannt wird. Oft werden diese Werke dann auch zur Renaissance gezählt, aber da geht es speziell darum, Menschen, Künstler, die an Kunsthochschulen bereits waren und quasi das als Handwerk im großen Stil, im akademischen Sinne gelernt haben, entwickeln nun eigene Stile, deswegen heißt es Manierismus, also einen individuellen Stil, weil Sie haben ja vorhin gemeint, es gab gefasste Formen für Kunst, künstlerische Darstellungen, die immer wieder eingehalten wurden und plötzlich wird dies gebrochen und der Künstler empfängt sich noch, sieht sich selbst noch mehr als Individuum und fängt an, eigenen Stil zu entwickeln. Das ist aber eine doppelläufige Entwicklung, weil gleichzeitig hat es auch auf sehr viel Ablehnung gestoßen. Dadurch hat man diese verdrehten, kennen Sie diese verdrehten Figuren, die sich so... Ja. Laocoon war der große, das große griechische Vorbild. Sehr unnatürliche Haltungen, eben mehr Ausdruck. Und gleichzeitig ist das eine sehr kurze Phase, denn was kommt danach? Barock. Nicht wahr? Und im Barock sind wir plötzlich wieder mitten, nachdem wir uns in der Renaissance langsam so säkularisiert haben von der Kirche, sind wir plötzlich wieder im tiefsten religiösen Sujet, sagen wir mal. Nicht wahr? Und dann geht es plötzlich nur noch um Tod, Vanitas, nicht wahr? Carpe diem, Sie kennen all diese Begriffe aus der Kinderstube.
Ja, und ohne jegliche Regung der Kirche gäbe es zu der Zeit eigentlich meist gar keine Kunst mehr, weil... Außer der Kirche war ja noch auch nichts mehr relevant.
Ja, richtig. Aber wir haben auch spannende Entwicklungen im Barock. Nicht wahr? Sie kennen zum Beispiel die, jetzt habe ich den Namen vergessen, Embleme.
Ja.
Die spannende, chiffrierte, auch plötzlich dem Entertainment dienende Kunstwerke, die Literatur und, sagen wir mal, bildende Kunst verbinden und verrätselt sind, nicht wahr? Das,
manche Leute würden heutzutage Graffiti dazu sagen oder Logo oder hey, hast du schon mein neues Scribble gesehen?
Mein Street Art, nicht wahr?
Ja, fast.
Und die wurden diese Embleme, also nicht wahr, Emblem ist ja immer dreiteilig oder idealerweise dreiteilig Überschrift, irgendein Thema wird eingeführt, dann kommt eine Kritzelei und dann kommt ein Sinnspruch oder ein kleines Gedichtchen. Genau. Und das kennen Sie heute, wenn Sie durch Nürnberg laufen, gibt es das auch noch teilweise an alten Häusern, die hat man dann zum Beispiel so hingemalt. Zum Beispiel das mit dem Wespennest da beim Cinecittà ist so ein Emblem.
Ja, ich habe es nicht hingemalt. Ich habe das da nicht hingemalt.
Nein. Nicht, aber Sie finden diese Darstellungen noch heute. Und eine prinzipiell ein Beispiel von wie sagt man, Mixed Media, nicht wahr?
Mixed Media. Aber das gehört jetzt alles im Barock?
Das fängt im Barock an. Es ist natürlich weitergegangen. In der Aufklärung ist das natürlich auch eine sehr wichtige Kunstform, nicht wahr? Da kommen wir danach ja wieder hin zu einer neuen Säkularisierung, nicht wahr? Die Aufklärung, nicht wahr? Die Klassik. In der Literatur würde man Klassik sagen. Ich weiß nicht, wie würden Sie die Kunst, gibt es da einen Kunstbegriff zu, einen guten? Zur Aufklärung?
Da fragen Sie jetzt den Falschen.
Ich kann nachgucken, ich habe es ja hier alles dabei. Ich kann mir auch nicht alles merken. Wir waren jetzt im Barock, dann hier Dings, Rokoko, Klassizismus ist, ist der Kunstbegriff dazu. Und hier sind wir dann, sehen Sie, wir haben beim Barock wieder den Wettstreit der Konfessionen, nicht wahr? 30-jähriger Krieg, alles geht wieder um Religion, wer glaubt was? Plötzlich ist Gott wieder da und wir haben plötzlich nichts anderes mehr im Kopf, als irgendwie gottgefällig zu sein und fürs Jenseits zu beten und so weiter. Und dann kommt der Klassizismus, die Aufklärung und sagt so, jetzt mal richtig säkularisieren hier.
Aber vorher haben die ersten Fabriken angefangen, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat, heimlich in die kleinen Bolzen einer großen Maschine kleine Muster hineinzuritzen. Niemand hat sie jemals gesehen, aber das war meiner Meinung nach auch schon ein bisschen Kunst.
Ja.
Und zwar so künstliche, aber zu der künstlichen kommen wir später nochmal.
Ja, wir müssen,
wollte nur sagen, dass da hat schon quasi schon angefangen. Die Marketinginstrumente haben damals wirklich mit Aufklärung begonnen.
Richtig, richtig. Sie haben hier plötzlich langsam setzt die Industrialisierung ein und durch die Aufklärung haben wir auch einen extremen Individualbegriff plötzlich und auch, Sie kennen das von Goethe und Schiller und so weiter, plötzlich entwickelt sich zumindest im deutschsprachigen Raum auch endlich dieser Begriff des Genies erst wirklich. Also die Idee, dass da ein Künstler ist, der umfassend gelehrt ist und der Gesellschaft quasi etwas herzeigen soll. Und auch die Mimese soll nicht mehr im Vordergrund stehen, also das Nachahmen von irgendwelchen natürlichen Dingen, sondern das ist dann im tiefsten Maße idealistische Kunst, denn man will auch wieder nur noch Ideale darstellen.
Genau. Aber damit der Künstler authentisch ist, muss er arm sein und viel produzieren.
Ja, das ist richtig. Also auch hier, der Geniebegriff beginnt auch hier schon mit einer Zuschreibung des Außenseitertums und der
Prekariats.
Richtig, ja. Genau, und plötzlich muss der Künstler auch sich selbst drum kümmern. Ich verwende auch die männliche Form sehr, sehr bewusst. Muss sich der Künstler auch drum kümmern, selbst seine Werke selbst mal zu verkaufen langsam. Also noch sind wir da in so einem, noch gibt es noch aristokratische Auftraggeber und so, aber der Künstler löst sich langsam aus diesem, ich gehöre der Kirche oder dem König und ich mache das einfach langsam in der
Individualisierung. Darf ich kurz zwischenfragen, warum Sie diesmal schon wieder Chopin nicht angespielt
Ja, das ist er, danke, das dürfen Sie gerne fragen. Okay, warten Sie.
Müssen Sie mir auch nicht beantworten.
Achso, ich muss nur noch da hochdrehen. Ja. So. Ja, Chopin darf natürlich nicht fehlen. So, und parallel oder fast zeitversetzt entwickelt sich die Romantik. Das ist ja mein Spezialgebiet. 19. Jahrhundert, da könnte ich mich jedes Mal reinlegen. Und die machen ja was ganz anderes. Die sind ja weniger drauf bedacht, idealtypisch irgendwelche Dinge herzustellen, sondern da geht es wirklich nur noch um das Gefühl, das Unterbewusstsein, nicht wahr? Träume,
Ängste, Obrigkeit
und das Schöne in der Natur finden, die Reflexion des Individuums in der Natur.
Das Schöne in der Natur zu definieren.
Ja, nicht wahr?
Und die Bedeutung der Frauen in der Kunst nimmt endlich mal zu. Es gab vorher überhaupt keine Bedeutung der Frau in der Kunst, jedenfalls in der geschichtlichen Kunst soweit.
Ja, und die Romantik, würde ich sagen, so wie die Gotik uns ein bisschen auf die Renaissance vorbereitet hat, bereitet uns die Romantik auch so ein bisschen auf die Moderne vor. Denn, wie gesagt, die Romantik, wenn man sich es genau anguckt, nimmt ja auch schon sehr viel weg, was in der Modernen dann Thema wird, wie zum Beispiel Unterbewusstsein oder Trauma ist oft Thema, zumindest in der Literatur. Und das kommt dann alles später wieder. Und natürlich die Industrialisierung hat jetzt volle Fahrt aufgenommen in der Romantik. Und das führt dazu, dass sich die Romantiker der Natur zuwenden. Also quasi in Abgrenzung zu dem Moloch, der da quasi aus dem Boden gestampft wird mit lauter Drähten und Zahnrädern. Nicht wahr?
Ja, durchaus.
Haben Sie da noch Eindrücke zu? Sonst würde ich sagen, sind wir bei der Moderne langsam angekommen.
Ich habe nur ganz, ganz verheerende Erinnerungen meiner Vorfahren, die dann so Anfang 1900 die damals dann entstehende Kunst in Deutschland leben durften, die ein bisschen speziell war. Aus meiner Perspektive jetzt. Aber,
können Sie das konkretisieren?
Ich kann es nur so weit konkretisieren, dass die Kunst sehr einschränkend funktioniert hat. Es durfte nicht jeder die Kunst angucken.
Ja.
Und es durfte natürlich auch nicht jeder diese Kunst machen.
Ja.
Leute, die Kunst gemacht haben, ohne es zu dürfen, die wurden bestraft dafür.
Ja.
Und genauso auch die Leute, die Kunst angucken wollten und sie nicht angucken durften. Beziehungsweise sie angeguckt haben, ohne es zu dürften, die wurden dann schnell nochmals zurückberufen. Ja,
das, Restriktionen, wo
ich
man...
Ich bleibe jetzt einfach mal hier in diesem kleinen Kreislauf mit zurückrufen.
Was ja passiert ist, ist ja zumindest in Deutschland gab es ja noch eine Revolution als nächstes. Hm. Der Vormärz ist passiert und plötzlich entsteht halt der Biedermeier, nicht wahr? Also der Rückzug ins Private noch zusätzlich, also auch die Interieurbilder zum Beispiel waren etwas, was dann plötzlich passiert ist. Man hat einfach sein Wohnzimmer malen lassen oder selbst gemalt, was es vorher auch so nicht gab. Stellen Sie sich mal vor, man hätte in der Gotik sein Wohnzimmer gemalt. Das wäre ja absurd gewesen.
Es gäbe durchaus mehr Bilder, in denen Leute ihre Kirche gemalt hätten.
Ja.
Gäbe es.
Ja.
Gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Sehr gut.
Innenansichten. So, wir hören jetzt nochmal Texte und dann kommt ein kleines Lied für einen literarischen Künstler, der gestorben ist diesen Monat. Das passt sehr gut ins Thema. Mhm. Danke, Eugen Gommeringer. Wir haben Texte dabei was spielen wir denn jetzt? Ach ja, in Vorbereitung auf die Moderne kommt jetzt Christian Knips, der uns die Schicksale zweier moderner Künstler uns schon mal vorstellt und auch Vormoderne oder sowas in die Richtung passend noch ein Gedicht von David Tergin namens Vincent für einen Augenblick. Und danach definiert uns Herr Eisenbart nochmal Carlo, Jonglage und innere Notwendigkeit, nicht jetzt, sondern später, Herr Eisenbart. Und dann hören wir uns gleich wieder und dann wird gesungen. Ich muss kurz auf Toilette. Ich muss ganz dringend Wasser lassen, meine Blase.
Applaus!
Ja. Meine Blase hält es nicht mehr aus. Es muss einfach produziert werden, sage ich mal. So, wir machen den Chopin aus. Dann viel.
Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn den Serben den Krieg. Der Erste Weltkrieg brach aus. August Macke meldete sich freiwillig und wurde Anfang August zur Infanterie eingezogen. Er starb am 26. September 1914, 27-jährig an der Westfront in der Champagne, bei Perthes-Urlu. Franz Marc meldete sich ebenfalls im August und wurde wie sein Freund in Frankreich stationiert. Trotz des Todes seines Freundes blieb die Überhöhung des Krieges Element seines Denkens. In seinen Briefen aus dem Feld erkennt man das deckungsgleiche Denken mit Thomas Mann, der in Europa einen Kranken sah, der durch den Krieg geläutert werden müsse. Erst nach und nach änderte sich dieses Bild bis hin zur absoluten Abscheu vor dem Kriege. Anfang 1916 wurde Franz Marc in die Liste der bedeutendsten Künstler Deutschlands aufgenommen und damit vom Kriegsdienst befreit. Die Befreiung trat am 5. März 1916 in Kraft. Am Tag zuvor, dem letzten Tag im Kriegsdienst, starb Franz Marc durch zwei Granatsplitter während einer Erkundung im Feld. In einem früheren Brief schrieb er vor dem Kriegsbeginn an seinen Freund August Macke: »Ich glaube auch heute bestimmt, dass ich meine guten Bilder erst mit 40 und 50 Jahren malen werde. Ich bin noch mit nichts in mir fertig.« Die Weltgeschichte ließ es nicht dazu kommen, dass einer der beiden mit dem fertig wurde, das in ihnen lag. Als Vincent van Gogh sie malte, wie gefühlt, wie eins mit der Natur. Die Sonnenblumen, die er 1888 in Arles malte, Er nannte sie eine Symphonie in Blau und Gelb. Aber er musste sich beeilen. Sie verwelkten viel zu schnell.
Frida Kahlo, mexikanische Malerin, hat selbst Porträts gemacht, hat über Identität gemalt, Symbolik, Symbolismus war auch da, Autobiografie hat sie mit einfließen lassen, unheimlich viel Farben, so farbenfrohe Bilder, aber auch das eine oder andere, also der Realismus durfte bei ihr auch nicht fehlen, also nicht alles Heiterkeit, sondern durchaus griffig. Jonglage, das ist eine besonders schöne Kunstform, würde ich immer gerne können, wenn ich das sehe, das ist wirklich, da geht mir das Herz auf in der Hose, in der Brust, weil haben Sie das schon mal gesehen? Da können Sie aber wirklich mal Augen machen, wenn die da so mit Bällen oder mit Tüchern oder mit brennenden Fackeln oder Kettensägen. Über Kettensägen habe ich ja auch schon gesprochen, habe ich noch nicht gesprochen, aber gleich. Jetzt wird es ganz Prinzip der inneren Notwendigkeit. Das ist von Kandinsky. Das kann Ihnen der Fachmann bestimmt noch besser erklären, aber geht es um Intention Logikpfad und letztendlich, wo kommt die Kreativität überhaupt her? Also man kann jetzt nicht einfach rangehen, wenn es nicht notwendig ist, dass man was macht. Also dass man ein Werk entsteht. Sie müssen ja erstmal dahin kommen. Und das ist die innere Notwendigkeit. Sie können auch keine Radiosendung machen, wenn Sie keine innere Notwendigkeit haben. Denken Sie da mal drüber nach. Es gibt ja 100.000 Radiosender in ganz Deutschland, fast schon weltweit. Und dann kommen Sie daher und wollen eine eigene Sendung bei Deutschlandfunk. Da sagen die, nee, da gehen Sie doch zu Z.
Eine Aussegnungshalle, schwarze Kleidung, eine traurige Rede, 100 Jahre, Menschen, Trauer, Weiden, Menschen. Trauerweiden. Ein Pfarrer. Ganz viel Tränen. Leichenschmaus. Leichenschmaus. Angeregte Gespräche. Telekom-Vertreter, WLAN-Passwort. Wir haben ja jetzt Glasfaser bei Ihnen vor der Tür gelegt, bis er schließt. Hey! Und ein stiller Sarg. Okay. War nicht die Höchstleistung, aber auch bei Kunst muss man ja auch mal scheitern können, oder? Herr Knödel, was sagen Sie?
Danke, Fisher-Price.
Ja. Ja, genau, danke Fisher-Price. Danke Kommodifikation der Kunst. Genau, also der Eugen Gombringer, nicht wahr, hat konkrete Poesie erfunden. Kennen Sie konkrete Poesie?
Ich kenne fast nichts, aber erzählen Sie mir gerne
ein wenig. Also, weil wir auch mal ein bisschen über Literatur reden können und wir gehen jetzt langsam in die Moderne. Also, das ist natürlich Postmoderne, aber Herr Gomringer, 100 Jahre alt geworden, in Bamberg gestorben, nicht wahr? Sie kennen die Kontroverse um das Gedicht mit den Avenidas, nicht wahr? Aber eigentlich ein Mensch, der ja, nicht wahr, aus der Literatur kam, aus der Lyrik und eine konkrete Poesie quasi manifestiert hat, nicht wer hat ein Manifest geschrieben, und da geht es darum, dass Worte plötzlich an sich auch visuell eine Wirkung haben, also dass wenn man Gedichte schreibt, einfach nur Worte für sich stehen und nicht mehr einen Sinnzusammenhang über sich hin, also über die Worte hinausweisend haben, sondern man schreibt quasi hin, ja, eben Bäume, Blumen, Blumen, Bäume, und das ist dann wie ein Landschaftsbild als Gedicht. Verstehen Sie, was ich meine? Also, ja, dass die Worte, ja, oder man macht nur so Striche und Punkte, oder Apollonär kennen Sie vielleicht, Künstler.
Der ich so würde ja sogar fast behaupten,
Typogramme.
Dass dies alles mit seiner Nähe zum Gebirge zu tun hatte.
Ja.
Also,
Gomringer.
Ja, schon.
Komm.
Wenn ich in diversen Hochgebirgen aufgewachsen wäre, hätte ich, glaube ich, meine Umgebung doch auch eher sehr lautmalerisch beschrieben.
Sehr guter Einwand. Ich war jodeln zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man in Bolivien jodelt, aber...
Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob man in Bolivien rodelt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Wäre mal was für eine weitere Sendung. Wir gehen jetzt mal weiter in die Moderne. Also wir in unserer kleinen kunstgeschichtlichen Rutschfahrt durch die Jahrtausende sind wir schon jetzt Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts angekommen, nicht wahr? Anfang des 20. Jahrhunderts kommen ja viele Dinge zusammen, nicht wahr? Es gibt ja Konflikte, plötzlich werden Konflikte auch internationaler, also wir haben ja den Ersten Weltkrieg dann auch relativ schnell, vorher passiert einiges, nicht wahr, also die Industrialisierung schlägt voll ein, der Kapitalismus wird langsam aber sicher auch salonfähig, um mal ein kleines Wortspiel, nicht wahr, die KünstlerInnen rotten sich zusammen in Teegesellschaften, denen dann plötzlich ja auch Literatur, Kunst und Aristokratie aufeinander trifft und
Teegesellschaften und die als Gegensatz zur Aristokratie.
Ja.
Ja, wir haben da ein ganz großes Feld mit unglaublich viel Spaß in der Kunst.
Ja.
Es ist viel gesellschaftliches Beisammensein.
Ja.
Es sind auch viele Drogen am Werk, ja, natürlich.
Absinth zum Beispiel.
Na, ich möchte gar nicht mit dem A-Wort anfangen.
Ja.
Aber beispielsweise haben auch Kunstformen wie der Jazz im Endeffekt dort ihren Ursprung. Also es wurde plötzlich ein gesellschaftliches Ereignis.
Mhm. Und Wein?
Nein, Wein wurde nicht dort erfunden.
Ach so.
Wein wurde nicht Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Entschuldigung.
Aber getrunken?
Das glaube ich auch nicht ganz. Da gab es genügend Absinth, da musste man kein Wein trinken.
Okay, alles klar. Genau. Danke für diese richtige
Frage. Die ersten Videoinstallationen gab es lang bevor der Fernseher erfunden wurde oder lang bevor der Film überhaupt erfunden wurde, gab es die ersten großen Shows von BenQ und... Ach, entschuldigen Sie, ich bin hier gerade leider in meiner Spalte verrutscht.
Ah ja, aber Sie
300
haben,
Jahre.
Sie haben aber nicht ganz Unrecht. Es gab tatsächlich Videoinstallationen. Wissen Sie das?
Wie gesagt, das mit dem Feuer und den Händen, tut mir leid.
Nein. Laterna Magica ist das Stichwort. Das ist aber schon der Renaissance entstanden. Man nimmt als Linsenentwickler, also technischer Fortschritt wirkt ja immer auf die Kunst auch mit ein.
Jetzt sage ich Ihnen noch einmal,
ja?
Linsen hat niemand erfunden, sie wachsen ganz natürlich auf diesem Planeten.
Man hat Linsen gefunden, die man, wo man ein Feuerchen dahinter macht und dann wirft man ein, dann nimmt man die gotische Kathedrale auseinander und nimmt diese runden, bunten Fenster.
Genau, und hat dann wunderschöne Bleiglaslinsenfenster-Projektionen.
Genau, das aber nur am Rande. So, die Moderne. Nun ist der Künstler, also die Moderne hat zur Folge, dass diese Hegemonien der Gesellschaft so ein bisschen aufbrechen, nicht wahr? Also Adel gibt es, es gibt zwar noch Adel natürlich, aber
kaum
der hat
noch,
nicht mehr diese feudalistische Vorstellung von Besitz, gibt es nicht mehr, der Kapitalismus ordnet die Besitzverhältnisse neu, die Industrialisierung auch, ein Bürgertum entwickelt sich raus, das sich auch plötzlich mit Kunst schmücken will, Und Krieg passiert. Und der Erste Weltkrieg natürlich ein direktes, also zuerst natürlich mal der Impressionismus, nicht wahr? Pointillismus, Sie kennen das alles. Van Gogh schneidet sich das Ohr ab. Wir machen das jetzt mal alles im Schnelldurchlauf. Mhm. Nicht wahr?
Nein, weg mit dem Messer, nicht die Ohr abschneiden jetzt.
Nicht das andere noch.
Nein.
Ich will aber.
Lassen Sie es bitte.
Ich will aber.
Lassen Sie es doch bitte.
Okay, gut. Jetzt ist gehupft wie gesprungen. Interessantes passiert dann in den Erfahrungen des... wollen Sie noch was zum Modernen sagen? Was muss man noch in der Moderne unterbringen? Was für Sie jetzt mal aus dem Bauch raus? Sie müssen nicht Ihre aufzeichnen. Nein, einfach nein, nur, gar nicht, was gar macht für Sie die Moderne aus?
Der Schrei.
Der Schrei.
Ich bin da, also da war ich jedenfalls daheim, das war mein...
Ja?
Ja, die direkte emotionale Verbindung, ja. Die ganz, ganz direkte emotionale Verbindung zwischen Auge und Herz.
Sehr gut, sehr gut. Und vorher haben wir den Impressionismus, nicht wahr? Wie der Name schon sagt, geht es hier um den individuellen Eindruck. Der Künstler nimmt einen Eindruck auf und bringt diesen sehr subjektiven Eindruck auf das
hinaus.
Und Expressionismus, oder? Bin ich falsch beim Impressionismus? Es geht darum, wie
Express. Kaffee Impress? Kenne ich nicht.
Kaffee Impress. Ja, ja ich strauchel. Also Impressionismus...
Machen Sie korrekt weiter nach Ihrem Plan?
Und natürlich der wichtigste Schritt hin zur Moderne ist natürlich der Realismus. Nicht wahr? Also... Courbet zum Beispiel malt plötzlich ArbeiterInnen auf dem Feld, was dann plötzlich verpönt war. Ich habe auch letztens in einer Ausstellung ein wunderschönes realistisches Gemälde gesehen, wo Jesus selbst dargestellt wird. Also wir haben wieder Referenzen auf die religiösen Motive, aber er ist in einem...
Ein Selbstbildnis?
Nein, nicht ganz. Jesus sitzt mit Kindern, Sie kennen, lass die Kinder zu mir kommen, in einer Armenstube. Also drumherum sind Holzschemel.
Das hat er natürlich nicht selbst gemalt, weil er musste sich ja mit den Kindern beschäftigen.
Ja, hat er sich dann Künstler geholt. Mhm. Jedenfalls, es wird quasi, um das mal mit Baudelaire zu sagen, der dann damals drüber reflektiert hat, die Kunst wird in die Gosse gezogen, nicht wahr? Also man hat plötzlich Motive, die vielleicht das Religiöse noch referenzieren, zum Beispiel auch das berühmte Courbet-Bild, das Begräbnis, ich habe leider vergessen, wie der Titel heißt, aber wo ein Armenbegräbnis dargestellt wird und das Kreuz ist noch da, es steht ein Jesuskreuz im Bild, es ist ein wahnsinnig großes Bild, nur im Hintergrund, ganz weit weg steht ein Kreuz, das heißt, die Menschen sind von Gott quasi verlassen, plötzlich im Realismus und es wird quasi dargestellt, wie die Lebenssituationen tatsächlich sind und nicht mehr, wie sie idealerweise oder in der Religion dargestellt werden sollen. Und das ist der wichtige Schritt in Richtung der Moderne, denn die Säkularisierung ist dann plötzlich abgeschlossen und die Menschen sind auf sich selbst gestellt in einer Welt, die keinen Gott mehr kennt. Also das hat man dann ja im Expressionismus auch.
Glauben Sie denn, dass jeder Mensch, der kein Kreuz mehr in seinem Zimmer hängen hat, zu weit von Gott entfernt ist?
Ja, wahrscheinlich. Also,
rein örtlich?
Rein kommt drauf an, wie groß das Kreuz ist. Ah. Denn mit der Perspektive, die wir schon in der Renaissance entdeckt haben, kann man ja Dinge auch weiter weg.
Ein winzig kleines Kreuz, sehr nah an der Linse.
Ja. Oder ein riesengroßes Kreuz, sehr weit weg. Denken Sie da mal drüber nach. Wir hören noch einen Text. Es geht sehr gut. Jetzt sind wir gut in der Zeit, weil jetzt haben wir die Moderne. Wir machen noch ein bisschen Expressionismus danach. Und dann sind wir schon im Zeitgenössischen unterwegs fast. Das wird spaßig. Eine Sache wollte ich noch, weil wir gerade bei Salons waren. Mhm. Da haben wir in der Musensendung drüber gesprochen. Das wollte ich noch mal kurz anbringen. Das hat man ja gesagt, es wurden diese Salons quasi in bestimmten großen Städten, in wichtigen Städten der Kunst, sind die Leute dann zusammengekommen und alle kannten sich, die in der Kunstszene aktiv waren. Und deshalb gab es auch so Zentren wie zum Beispiel Wien oder Paris oder Berlin, nicht wahr? Wo dann diese Salons stattgefunden haben und
Heidelberg, Schnepfenreuth,
Bad Segeberg oder
Hollnau,
Hallstatt oder
Reiterseich.
Oder Detmold. überall in diesen Städten gab es große Salons, Kunstsalons. Und je nachdem, wo sich diese Salons befunden haben, hat sich dann auch quasi die Kunstszene immer so ein bisschen so mitgewandert oder war dann wichtiger oder unwichtiger in der Region.
Aber
was noch?
Ja? Wir dürfen nicht vergessen,
ja?
Weil es hier bei uns
ja?
direkt keinen großen Kunstsalon gab,
war ja?
die Kunst umso wichtiger. Weil sich jeder danach gesehnt hat.
Ah ja.
Daher kommt auch das Nürnberger Fernweh. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir in einer anderen
Sendung besprechen. Was wir aber noch nicht haben, ist, es hat ja in der Renaissance oder in der Neuzeit was stattgefunden, nämlich ich nenne es jetzt mal Besiedlung von Amerika durch Europäer. Also Amerika wurde ja quasi, sind die ja hingegangen.
Gehen Sie gerade in der Zeit zurück?
Ja, genau. Ich gehe kurz in der Zeit zurück, okay. Weil ich nämlich gerade von den Salons gesprochen habe, die in Europa vorzüglich waren. Und was interessant ist, ist, dass bis in sogar Mitte des 20. Jahrhunderts rein, also naja, vielleicht 20er, 30er, sowas in dem Dreh rum, keine wirklich amerikanische, dezidiert amerikanische Kunstform, Stilrichtung entwickelt hat, das alles immer noch Impulse aus Europa genommen hat und noch nicht sich verselbstständigt hatte, was dann aber auch schnell passiert ist.
Na, horren Sie mal, der Frank Sinatra zum Beispiel.
Ja, aber der kam ja erst
spät. Oder Bud Spencer.
Ja.
Oder Terence Hill.
Alles gute Künstler, aber sie haben ja doch das Bud Spencer, alles italienische Filme, nicht wahr? Also da müssen sie... wir hören nochmal Text. Wir müssen schauen, dass wir die Texte durchbringen, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Die gesamte Ausgabe des Eisenbartschen Kunstlexikons können Sie übrigens bald als MC in unserem Eisenbart-Meißendraht-Online-Shop bestellen. Da werde ich mich für stark machen.
Wir sind auch dabei, es abzutippen.
Okay. Ja, transkribieren, genau. Wir hatten, jetzt kommt Bastian Kienitz mit Verdrehte Welt als nächstes, das ist ein kleines Gedichtchen. Herr Kienitz schreibt ja oft über und mit Kunst auch. Und dann haben wir noch Ella Gülden, Hai in Formaldehyd kommt halt dann danach. Sie merken es, Hai in Formaldehyd, wir gehen langsam in die Zeitgenössischigkeit rein. Und Herr Eisenbart darf auch noch mal kurz reden. Lassen wir es gleich TikTok machen. Wir sind jetzt hier in der zeitgenössischen Zeit. TikTok, Triptychon und Wiener Aktionismus. So, viel Spaß mit diesem kleinen Potpourri der Glückseligkeiten. Ich habe den Chopin schon wieder vergessen. Herr Eisenbart wird mich so hauen, aber ich weiß mich zu wehren.
Pure Schneeverwehung in den Hinterlassenschaften der Herzen. Eine Belichtungskammer, die deinen Umriss nachzeichnet, um hinter die Schraffierung der Lebenslinie zu schauen. Mit jedem Schuss verlierst du einen Teil deiner Seele.
Dieser Hai in Formaldehyd. Und viele Leute haben Kinder, manche welche mit Lernschwierigkeiten und besonderen Bedürfnissen. Manche Leute fühlen sich provoziert durch ein schwarzes Quadrat. Andere oder manche derselben haben ein Auto geleast und oder waren nicht bei wichtigen Vorsorgeuntersuchungen. Manche Leute nehmen ihre Probleme nicht ernst. Manch andere haben ganz andere. Manchen ist zu oft Fahrt. Andere fühlen sich in ihrer Ehe gefangen und gehen ungern ins Theater, gehen aber trotzdem. Bei wieder anderen ist es so mit der Kirche.
TikTok ist eine soziale Plattform, auf der es sehr beliebt ist, sehr kurze Videos zu machen. Video ist ja... Film ist die vierte Gattung der Literatur, neben Epik, Lyrik und Tanz. Früher hieß das Wein, da konnte man immer nur 7 Sekunden machen und bei TikTok kann man mehr als 7 machen. Das ist das, was die gemeinsam haben. Auf jeden Fall ist es sehr... sehr beliebt, sehr erfolgreich, kommt aus China beliebt ist es, Sachen auf TikTok nachzumachen. Eine Person, sagen wir mal, eine Frau tanzt zum Beispiel einen schönen Tanz, ein anderer User, eine andere Userin schaut sich das an, macht es nach, die nächste und so weiter und so weiter. Und am Schluss ist ganz tick-tack voll von dem Tanz und alle, die nicht dabei sind, die fragen sich, was ist das jetzt schon wieder? Wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, hören Sie doch unsere Sendung an zum Thema Trends. Triptychon, das haben Sie in wahrscheinlich jeder zweiten Sendung hier schon gehört. Aber was ist das eigentlich? Ja, ich werde es Ihnen verraten. Das kommt von Tri, heißt so viel wie drei. Und Ptychon heißt so viel wie Teil. Drei Teil. Triptychon. Ist meistens, also es ist ein Begriff, der so aus dem Altarwesen kommt, also geistliche Kunst. So ein dicker, fetter Altar in der Mitte, links und rechts zwei Flügel. Der Altar, der sieht schon mal gut aus, kann man sich angucken, kann man stolz drauf sein. Da hat der Pastor hat dann gesagt, aber was machen wir jetzt mit den Flügeln? Und dann hat der Künstler gesagt, ja, ich könnte Ihnen da was draufmalen. Und der Pastor hat gesagt, aber was? Jetzt ist doch das Bild schon fertig. Und dann hat er sich noch was einfallen lassen. Zum Beispiel Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Zukunft ist dann, kommt zuerst, steht dann was kommt. Zum Beispiel das Reich Gottes oder was weiß ich, was jetzt im Anschluss die Strafzeit. In der Mitte ist dann das Wichtige. Eisenbahn und Meißendraht und dann kommt Vergangenheit. Das ist die richtige Reihenfolge. Vergangenheit ist dann Özgür-Radio zum Beispiel. Das ist ein Triptychon. Triptychon, bitteschön. Wiener Aktionismus, Sie kennen das. Hermann Nitsch und Otto Mühl und die ganzen Saubären. Nicht nur einmal war ich mit meinem guten alten Kumpel, wir haben zueinander immer Kumpel gesagt. Das hieß früher sowas wie mein alter, heute sagt man glaube ich Larry oder Talahon. Wir waren auf jeden Fall auch ein-, zweimal in der Kommune vom Otto Mühl und haben gerne unsere haben wir gerne gespendet für die Aktionen von den Buben, die frechen Buben aus Wien, die gerne mit Blut und Fäkalien und allerlei Unsinn. Aber die Sache mit dem Lamm, die hätte nicht sein müssen. Und auch also mit dem, Schwamm drüber.
So, wissen Sie, jetzt mache ich das richtig. Jetzt mache ich den Chopin nämlich an. So. Und hier sind wir wieder zurück bei Meisendraht und Meisendraht mit Featuring The One and The Only Herr Gilbert Knödel. Der kleine Mensch mit großen Ideen.
22 Zentimeter.
Ja, Sie werden immer kleiner. Mit Hut. Sie haben einen Hut auf. Ja, wir hatten gerade gesagt, uns ist langweilig, wir wollen jetzt mal über Dadaismus reden und es bietet sich ja auch an. Also wir haben jetzt über kurz.
Weil wir sowieso schon im 20. Jahrhundert angekommen sind.
Ja, wir haben jetzt die Moderne, haben wir jetzt im Schnelldurchlauf. Was ich noch sagen wollte zur Moderne, und da können wir, glaube ich, den Dadaismus dann sehr, sehr schön als Weiterentwicklung oder als. Die Moderne hat ja immer noch Ideale. Die Moderne hat immer noch die Vorstellung, dass da was ist, ein Ideal, dass da irgendwie. Grundsätze sind, an die man sich halten kann, ja. Auch wenn die hinterfragt werden können, aber sie sind noch da.
Man nennt das Ganze auch Hoffnung.
Ja, die Moderne hat noch Hoffnung, da ist noch was da, auch wenn natürlich der Erste Weltkrieg zum Beispiel passiert und plötzlich die spanische Grippe irgendwie alle hinrafft, nicht wahr? Sie haben das in der Literatur, nicht wahr? Kafka hat auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit in sich, aber auch ein bisschen so eine Absurdität. Absurdität übrigens auch ein wichtiger Begriff, wenn man so nach dem Krieg nachdenkt, was ist jetzt eigentlich los
und dann erscheint doch alles irgendwie ziemlich absonderlich und absurd und man muss sich Ödipus auch als glücklichen Menschen vorstellen und so weiter. Und hier kommen wir dann direkt... Was schütteln Sie denn jetzt schon wieder so zweifelnd den Kopf?
Ich kann mir Ödipus nicht als glücklichen Menschen vorstellen.
Warum nicht?
Sie hat gerade gesagt, dann muss man sich Ödipus als glücklichen Menschen vorstellen.
Nein, wir müssen uns, heißt es im Original.
Ja, wir müssen. Ja,
können Sie nicht. Schaffst du. Ja, sehen Sie, Sie sind halt kein moderner Mensch. Genau, es gibt dann eben die Moderne. Und jetzt, am Ende der Moderne, 20. Jahrhundert, weiter, geht natürlich noch weiter, aber es entwickelt sich. Sie sind jetzt Experte dafür. Wie war denn das mit dem Dadaismus? Erklären Sie doch mal kurz. Da kennen Sie sich doch jetzt aus.
Also ich habe damals nur 1916 noch mit dem Hugo Ball gespielt in Zürich.
Okay. Wie war der so? War der gut? Was hat er für eine Position gespielt?
Der hat ziemlich gut Ball gespielt, aber wir hatten uns meistens im Cabaret Voltaire getroffen.
Ja.
Als allererstes,
mach mal die Musik ein bisschen leiser.
Es war wirklich als allererstes eigentlich nur eine pure Reaktion auf den Ersten Weltkrieg.
Ja?
Es war einfach zu viel, das in der Welt passiert. Ich glaube auch nicht, dass ihm mehr als der Zufall direkt im Sinn war in dem Moment.
Mhm. Ja. Aber was macht der Dadaismus? Was bedeutet, also was will er tun?
Ich behaupte mal, dass der Dadaismus war wirklich eine Bewegung, die die Kunst untergraben wollte, die der Kunst ein Gegenpol geben wollte, der gleichwertig anzusehen ist. Ohne jegliche Angst davor, weil die Leute nicht mit Trauer im Dadaismus begegneten, sondern wie wir alle kennen, wie wir es alle persönlich kennen, sobald ein dadaistisches Gedicht rezitiert wird, lacht der halbe Saal. Und niemand stellt fest, dass das gerade eine feindliche Übernahme ist.
Ja. Quasi. Auf einer philosophischen Ebene, habe ich ja schon hingeführt, kann man ja auch den Existenzialismus da irgendwie in der Reihe sehen, dass man quasi die Sinnhaftigkeit von allem erstmal hinterfragen muss, um dann sich in der Welt überhaupt mal aufzuverorten, nachdem die sozusagen zusammengebrochen ist durch den Ersten Weltkrieg, nicht wahr? Ja. Das steht ja quasi in einer Reihe, könnte man sagen. Die Absurdität plötzlich entdecken als Kraft auch, nicht wahr?
Ja. Die ersten Momente, als man ein Pissoir als Kunst gesehen hat, und ich glaube manche der Soldaten haben damals einfach gesagt, sie hören auf, sie haben die Kunst verstanden. Sie wollen gar nicht mehr weiter Krieg führen. Ich bin mir fast sicher, dass Marcel Dussault, dass wir, wenn wir uns auf ein Objekt einigen könnten, dann wäre es wahrscheinlich ein Brunnen.
Ja, eine Fountain. Darüber wollte ich auch reden. Jetzt können wir das mal kurz ausbreiten. Die Geschichte ist so schön und sehr exemplarisch, nicht wahr? Kennen Sie die? Also Sie kennen die Geschichte.
Ich habe sie doch gerade erzählt.
Naja, es geht ja die Details. Auf die Details kommt es ja an.
Also Marcel, nee, kenne ich nicht. Erzählen Sie
Marcel Duchamp, nicht wahr? Oder wie spricht man richtig aus? Duchamp. Ja, ich habe es vorhin noch erklärt bekommen und habe es schon wieder vergessen.
Sur le pont.
Jedenfalls der hat ja nicht mit der Fountain, also The Fountain, dieses berühmte, das kennen Sie alle, das Werk, dieses Pissoir, was nicht angeschlossen ist, und dann steht da noch eine Unterschrift drauf, Ermutt, also Armutt, 1917. Aber wie es dazu kam, zu diesem Werk, und was für eine nicht nur massive, einschneidende Wende in der Kunstgeschichte dieses Werkes, sondern auch in der persönlichen Geschichte von Duchamp. Das wollte ich kurz mal anreißen. Also der war ja vorher schon ein bekannter Künstler, bevor es den Dadaismus gab, hat gemalt, war auch recht bekannt, und hat dann aus Frankreich die Idee mitgebracht, wir machen so eine Gruppenausstellung, bei der wir alle Einsendungen einfach ausstellen. Hat dafür eine Gruppe gegründet,
die das organisieren sollte. Und für $6 konnte man dort Kunstwerke einreichen und in Amerika sollte dann in New York ausgestellt werden. Und er hat eine Freundin losgeschickt, dieses abmontierte oder neu gekaufte, dieses Pissoir, mit der Unterschrift drauf, dort einzureichen für $6. Also hat sich an seine eigenen Regeln gehalten, hat die $6 bezahlt und hat dann gesagt, jetzt reicht es mal ein, die sollen bloß nicht wissen, dass ich das bin. Sonst hat er Angst, dass er sonst das anders rezipiert werden würde. Ja, und was ist passiert? Kennen Sie die Geschichte?
Nein.
Das Werk wurde von dieser Gruppe, die er selbst einberufen hat, abgelehnt mit der Begründung, das ist keine Kunst. Jetzt wurde dieses Pissoir dort nicht ausgestellt. Und es wird im Nachhinein immer historisch behauptet, dass es dann eine öffentliche Diskussion gab, was Kunst ist und was nicht. Aber die ist natürlich nicht, hat natürlich nicht stattgefunden, weil dieses Werk nicht ausgestellt wurde und niemand den Künstler kannte. Aber er ist zu seinen Dada-Freunden gegangen, die sich ja auch in der Zeit formiert haben, diese Gruppen, und hat Stunk gemacht und ist selbst aus seiner eigenen Künstlergruppe dort ausgetreten mit der Begründung, ich kann das nicht verstehen, wir haben gesagt, alles wird ausgestellt, was eingereicht wird, und ihr macht jetzt auf einmal den Kunstbegriff eben auf und versucht mir diese Regeln hier umzudeuten. Und dann hat die Dada-Bewegung angefangen, dieses Kunstwerk auch öffentlich zu diskutieren, warum dieses Kunstwerk nicht ausgestellt wurde.
Aber nur manche, die meisten waren immer noch der Meinung, dass es überhaupt keine Kunst ist, und die haben dann selbst in die neuen Kunstrichtungen Surrealismus, Fluxus und Popart
richtig
langsam
begründet. Und das ist ja ein sogenanntes Ready-Made, nicht wahr? Also ein gefundenes Objekt, Art Trouvé, nicht wahr? Art
Trouvé.
Jedenfalls mein Kunstgeschichte-Professor hat aber gemeint, es ist nicht ganz auszuschließen, dass dieses eine Pissoir, das ja nicht mehr existiert, also es ist nicht mehr, das gibt's nicht, also es ist nicht auffindbar, verschwunden, verschollen, könnte man sagen, dass dieses Pissoir noch irgendwo vielleicht einmontiert ist in New York, in irgendeinem Toilette. Und wenn man das finden würde, hätte man ein Schlüsselwerk der Avantgarde gefunden. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in einem New Yorker Club auf die Toilette und sehen da oben Ermut stehen. Auch interessanter Titel.
Kenne ich sehr gut. Es gibt da so in Nürnberg, so Richtung Osten, gibt es da so einen Club, der ist einmal im Jahr, ist der geöffnet.
Ja.
Meist zur wie nennt sie das? Es gibt so eine Veranstaltung, nennt sich Jahresausstellung.
Und ja.
Da kann man, ich glaube, das ist sogar dieser Club. Das müsste der sein.
Jedenfalls.
Kopieren sich aber irgendwie alles selbst.
Ermut, auch nochmal ganz kurz über den Namen gesprochen. Also Dadaismus spielt ja auch immer sehr gern mit Bedeutungsebenen oder so.
Denkt man.
Was glauben Sie, wo das, was ist Ihre Theorie, warum da Ermut draufsteht?
Ich habe da gar keine Theorien dazu. Ich möchte mich niemals so weit aus dem Fenster lehnen, da würde ich nämlich sofort rausfallen.
Ja, das stimmt. Eigentlich kann man nur verlieren, wenn man es macht. Also manche sagen, Ermut ist ein wegen Armut, wenn man es Englisch ausspricht, Armut. Natürlich, dieses Pissoir ist hergestellt von der Firma Mott. Deswegen vielleicht absichtlich oder unabsichtlich falsch geschrieben. Richard, die Dada-Bewegung hat ihn dann, glaube ich, Richard genannt. Ja, nur mal so ein bisschen. Es gibt auch die Theorie, dass dieses Kunstwerk eigentlich von einer Frau konzipiert wurde. Wussten Sie das?
Ja, ich habe von vielen Theorien gehört.
Ja, aber was auf jeden Fall bei Dadaismus auch der Fall ist, da waren tatsächlich relativ viele Frauen dabei, ne, in der Bewegung. Elsa Freitag Loringhofen, kennen Sie die?
Ja. Haben Sie denn gerade ein Werk von ihr hier da?
Zum Beispiel ein Porträt von Duchamp. Ein Weinglas, eine Assemblage aus einem Weinglas und Pfauenfedern und allerlei gefundener Gegenstände, die so aus dem Weinglas groß herauskommen. Kennen Sie das Werk?
Ich habe es.
Spannend ist hier daran, dass die Materialien, wie zum Beispiel die Federn und die Gegenstände, die eingearbeitet wurden, gar nicht so sehr an die typischen Porträts von Duchamp selbst erinnern, sondern an einen seiner Alter Egos. Duchamp hat ja viele Alter Egos. Wir hatten ja zum Beispiel Ermut. Es gab ein Alter Ego, ein weibliches Alter Ego von Duchamp. Kennen Sie das?
Nein.
Mit Nachnamen Célavie.
Oh.
Ja.
Also falsch geschrieben, aber genau. Also er hat sich eine weibliche Alter Ego ausgedacht und hat dort auch immer hat sich fotografieren lassen, auch mit so schwarzen Faunfedern. Und dieses Porträt von Elsa von
Davon
Freitag
ich ein Bild daheim. Doch, ja. Aber ich wusste nicht, dass das ein alter Ego war. Ich dachte, ja. Das wäre ein Happening gewesen.
Nee, es gab mehrere Bilder, die sich auch unterschiedlich, die sehr unterschiedlich aussehen, aber den gleichen Namen tragen. Naja, Spiel mit Identität, Spiel mit High and Low natürlich haben wir hier ganz klar. Atrouvé, da werden irgendwelche Karten, irgendwelche Sektglasständer plötzlich, Pissoirs hatten wir gerade. Die Elsa von Freitag Lorienhofen hat so ein Siphon einfach ausgestellt. Also sehr viel gespielt mit, was ist dreckig, was gehört eben auf die Gosse, hier sind wir wieder beim Realismus. Und warum gehört das jetzt in den Art, in den Kunstkontext? Und warum, und dann auch gekämpft dafür, dass das auch als Kunst quasi behandelt wird, nicht wahr? Da sind wir beim Dadaismus.
Das ist doch keine Kunst.
Das ist doch keine Kunst. Ist das Kunst oder kann das weg, sagen dann immer alle und lachen so. Komme ich in den Raum rein, ha, 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 ha. Lachen kennt keine Grenzen. Wir haben noch einen Text. Haben wir noch einen Text? Moment, ich muss mal kurz gucken.
Wir haben noch einen Text.
Hein? Nee, wir haben tatsächlich die Texte durch. Doch, Lisa Näher, die haben wir noch nicht. Die kommt jetzt, das ist sehr gut. Die erzählt uns jetzt auch, das passt sehr gut thematisch. Sie hören gleich warum. Es ist ein bisschen längerer Text. Und dann müssen wir uns ganz schnell an die Definition machen und dann haben wir das ganz gut eigentlich zeitlich alles untergebracht. Ich bin schon gespannt, was Sie für einen Kunstbegriff uns vorschlagen. Aber jetzt schnell noch Lisa Näher mit Kunst. Danke und dann. Chopin erst aus und dann Lisa Näher an. Viel Spaß.
Ich war 20 Jahre alt, als ich mich an der Akademie der Bildenden Künste bewarb und ich will euch gar nichts vormachen. Will gleich raus mit der Sprache. Ich wurde nicht genommen. Aber nochmal ein paar Schritte zurück. Zumindest meine Mappe wurde für interessant befunden. Mein ganzes jugendliches Herz steckte darin. Meine Träume, meine Glaubenssätze. Schaut man heute in das Weltgeschehen, das oft so groß und grausam ist, lässt sich meine Kunst von damals als ein braves Aufbäumen zusammenfassen. Denn ich kam aus Bullerbü und da war die Welt ein Bilderbuch, wie Schweden im Sommer, wo die Sonne immer scheint und die Nacht niemals wirklich dunkel genannt werden kann. Ich wurde zum Eignungstest geladen. Die Aufgabe, die mein Geeignetsein unter Beweis stellen sollte, lautete: Wir schreiben das Jahr 2035. Welcher Trend schockiert und fasziniert die Menschen gleichermaßen? Nun hatte ich es mal gar nicht so mit futuristischen Trends. Mir wollte einfach nichts einfallen. Der junge Mann, der mir gegenüber saß, schrieb unentwegt die Zettel voll, die vor ihm lagen. Und noch einen und noch einen. Irgendwann stand er auf und verließ den Raum. Seine Idee vergrößerte sich, zog ihn raus unter die Leute. Er war mir sympathisch. Später dann, als alles vorbei war und sich die obligatorischen Grüppchen bildeten, fand ich ihn wieder und stellte mich zu ihm. So als wäre der Boden unter uns ein Pausenhof, so als hätten wir einen Biotest im Rücken und so, als wären wir alle drauf und dran, in die Runde zu fragen, ob unsere Definition vom endoplasmatischen Retikulum mit der der anderen übereinstimmt. Er erzählte mir von seiner Trendvision. Schönheits-OPs, die Leute werden total ausrasten. Keiner wird mehr aussehen wie vorher und trotzdem alle gleich. Um die Aufgabe zu bewältigen, hatte er alle seine FreundInnen zusammengetrommelt und sie gebeten, sich Tesafilm um den Kopf zu wickeln, bis ihre Gesichter zu deformierten Fratzen verknetet waren. Dann hat er sie fotografiert. Er wurde genommen. Der heutige Tag liegt 11 Jahre hinter der Aufnahmeprüfung und 10 Jahre vor 2035. Halbzeit. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich will euch verraten, ich denke hin und wieder an den Tesafilm-Chirurgen. Es ist nicht wegen der Sympathie. Ich muss euch enttäuschen, das hier wird keine romantische Geschichte. Es ist die Biologie, die mich nachdenklich macht. Denn seit geraumer Zeit kommt es immer wieder vor, dass sich befremdliche Wörter in die Münder meiner Freundinnen legen. Fadenlifting, Hyaluronfiller und der, dessen Name nicht genannt werden darf und wenn überhaupt, dann höchstens im medizinischen Kontext, Botox. Minimalinvasiv und natürlich, natürlich. Und während wir die 10-jährigen Mädchen, die wir mal waren, dafür verteufeln, dass sie die Schminke aus der Wendy in ihre Gesichter geschmiert haben, Während wir kopfschüttelnd an unser 12-jähriges Ich denken, das sich den Hello Kitty Push-Up-BH übergestülpt hat, während wir der mutigen jungen Feministin auf Instagram noch schnell ein Herz dafür geben, dass sie im letzten Post ihre Achselhaare in die Kamera gehalten hat, rufen wir bei der Praxis an, die sich der Ästhetik verschrieben hat, und lassen uns einen Termin geben. Es war einmal eine Königin. Die Königin war glücklich, denn sie war reich und schön. Sie hatte eine kleine, gesunde Tochter und keinen Mann, der ihr in die Suppe spuckte, nur ab und an ein paar Liebhaber, die sie zu sich in die Kutsche lockte, wenn sie auf Dienstreise war. Die Kutsche war ein Porsche 924S. Es fehlte ihr an nichts. Wenn überhaupt, hatte sie ein bisschen zu viel von allem. Zum Beispiel die Falte auf ihrer Stirn, die zwischen den Augenbrauen. Die war zu viel. In den ersten Jahren mit der Falte sagte die Königin, da mag eine Falte sein, aber sie steht für meinen Zorn. Und der hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Ihre Berater waren anderer Meinung. Sie sahen neben dem Zorn auch das Alter auf der Stirn ihrer Königin. Also erfüllten sie ihre Beratungsfunktion. Sollte eine Herrscherin wie sie nicht makellos sein? Sich niemals fügen müssen? Warum soll sie sich dem Lauf der Zeit ergeben, wo sie doch sonst alles unter ihrer Kontrolle weiß? Die Königin war selbstbewusst und klug, aber das gab ihr zu denken und so verkaufte sie ihren Zorn schließlich an einen fahrenden Händler. Ihre Stirn war von nun an glatt wie der Marmor in ihrem Schlossgarten. Sie sagte, »Ich fühle mich toll. Niemand ahnt den Eingriff. Man kommentiert nur mein frisches Aussehen.« Da ertönte ein Lied in der Ferne. Wie ein Schwarm Mauersegler flochten sich die Töne mit einer Entschlossenheit in die Lüfte, die Hoffnung und Glückseligkeit versprachen, aber im Kern auch irgendwie traurig waren. Und als eine Bardin mit dem schönen Namen Adrianne den Weg entlang kam, sang sie mit einer Kraft, dass es das ganze Land hören konnte. »I'm afraid of getting older, that's what I learned to say. Society has given me the words to think that way. The message spirals, don't get saggy, don't get grey. But the soft and lovely silvers are now falling on my shoulder. My mother and my grandma, my great-grandmother too. They wrinkle like the river, sweeten like the dew. And as silver as the rainbow scales that shimmer purple-blue, how can beauty that is living be anything but true? So let gravity be my sculpture, let the wind do my hair, let me dance in front of people without a care.« Nun kann die Königin schnell als privilegierte Kapitalistin abgestempelt werden, die singende Bardin als barfüßiger Hippie. Doch der Gedanke, sich in den Lauf der Zeit zu schmiegen wie in eine liebgemeinte Umarmung, gefällt mir deutlich besser, als ein halbes Leben lang gegen etwas zu kämpfen, das ohnehin im Kleingedruckten stand, als wir den Deal des Menschseins unterschrieben haben. Wir leben und wir welken. Wenn wir das nicht anerkennen können, lassen wir uns täuschen von einem System, das uns vorgaukelt, dass alles ewig sein kann. Dann blättern wir alle 6 Monate 250 Euro auf den Praxistresen, um die kleinen Zeichnungen unserer Abenteuer in unseren Gesichtern auszuradieren. Denn überraschenderweise ist sogar die Wirkung von Nervengift vergänglich und muss halbjährlich aufgefrischt werden. Somit steht langanhaltende Schönheit in ihrer modernen Definition nur denen zur Verfügung, die es sich auch leisten können. Ich hörte die Herzen vieler Frauen brechen, als das Alter ihre Bühne betrat. Der Grund dafür ist ein trauriges Rätsel. Sie sind so stark, aber sie sind auch erschöpft. Sie tragen ihr ganzes Leben lang das ewige ungenügend Huckepack. Manche bringen unter seinem Gewicht Kinder zur Welt. Alle schleppen es täglich zur Arbeit. Vorbei an Bushaltestellen, an denen eine 52-jährige Heidi Klum ihnen in Unterwäsche zuzwinkert. Anstatt den alternden Körper zu feiern und zu ehren für das, was er alles möglich gemacht hat, wie das in Kulturkreisen außerhalb des Westens durchaus der Fall ist, mäkelt die kapitalistische Gesellschaft daran herum, sobald er die Spuren eines Lebens trägt. Wir machen es wie mit den vielen Gegenständen, die wir so lieben. Was alt ist, wird ausgetauscht, was kaputt ist, wird weggeworfen. Also gilt es, bloß nicht alt und kaputt zu sein. Wir halten fest, der Kapitalismus schafft das Problem und verkauft auch die Lösung. Was für ein Geschäftsmodell. Lieber Tesafilmchirurg, bitte sieh es mir nach, dass ich so hart ins Gericht gehe mit deiner Vision. Ich meine, es funktioniert ja. Deine Vorhersage schockiert und fasziniert mich. Du wurdest zu Recht angenommen. Wenn du das hörst, hast du deinen Abschluss schon in der Tasche. Du arbeitest vermutlich in einer Agentur oder bist freischaffender Künstler. Vielleicht bist du erfolgreich, aber in jedem Fall bist du älter geworden. Wie stehst du zu den neuen Linien in deinem Gesicht? Hattest du schon Klebeband? Wie geht es deiner Mutter? Vielleicht ist sie gerade in den Wechseljahren und könnte eine Umarmung gebrauchen. Vielleicht ist sie auch schon aus dem Gröbsten raus. Ruf sie trotzdem mal wieder an und sag Danke für alles.
So, da sind wir wieder. Ich mache den Chopin nochmal an zur Feier des Tages.
Chopin.
So, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Wir wollten die Kunst noch definieren und ich wollte noch ganz kurz natürlich noch ein Wort zur Postmoderne verlieren. Wir haben ja gesagt, in der Moderne gab es noch dieses Ideal, in der Postmoderne geht das alles flöten. Da wird alles hinterfragt, da werden sogar die Ideale hinterfragt, da werden Utopien hinterfragt, alles ist plötzlich nur noch Dystopie. Da hatten Sie kurz vorhin drüber gesprochen. Alles zerbricht, so die Welt ist nicht mehr fassbar und man kann auch nur noch referenziell fast arbeiten. Also alles ist irgendwie schon mal gemacht worden. Also ganz viel Kunst der Postmoderne funktioniert durch Intertextualität und durch Referenzialität, nicht wahr?
Oft.
Ja, nicht immer. Ganz viel, habe ich gesagt. Nicht alles und immer, aber sehr oft. Genau, Metamoderne gibt es auch noch.
Metamoderne? Ja. Das hat jetzt aber nichts mit Mark Zuckerberg zu tun.
Nein, Metamoderne ist quasi diesen Nihilismus der Postmoderne ein bisschen überwinden, indem man sagt, wir sehen die Ideale der Moderne am Horizont, wir wissen aber, dass die nicht erreichbar sind und unter dem Hintergrund machen wir dann Dinge. Also quasi wissentlich Ideale behalten, obwohl sie eigentlich unrealistisch sind. So, aber das nur am Rande. Jetzt möchte ich aber mal hören. Sie haben uns lange genug auf die Folter gespannt. Ich möchte Ihnen kurz einen Jingle. Jetzt habe ich einen falschen Namen gesagt. Jetzt habe ich hier Ermut gesagt. Gilbert Knödels Definition von Kunst.
Kunst ist dat, wat du mit der Hände machst, wat de gucke kannst. So auf Fränkisch gesagt, ja. Kunst ist das Zeich, was du machst und dann rauskommt am Ende. Wenn du sagst, jetzt bin ich fertig. Wenn du das selber gemacht hast, ist das deine eigene Kunst. Wenn du das nicht selber gemacht hast, ist KI dafür verantwortlich.
Ah ja. Ja, das ist sehr gut. Sie haben ein sehr gutes. Ich habe im Philosophie-Magazin nachgelesen. Die sagen, und das ist sehr nah an ihrer Definition tatsächlich dran, dass das die Verfahren sind, die auf ein bestimmtes praktisches Ergebnis abzielen. Und das war es eigentlich schon. Also man muss es machen, es gibt ein Verfahren,
ja.
Und es gibt eine Intention irgendwie geformt und eine Richtung, in die das hingeht.
Ich habe jetzt noch ein kleines, ja, Beispiel dazu.
Ja?
Nehmen wir an, ein motorisch begabter Mensch findet einen weichen Stein und hat einen harten Untergrund, an dem er den weichen Stein reiben kann,
ja?
Sodass sich dieser weiche Stein in Pulver und Staub,
ja?
und noch mehr auflöst. Und der Mensch sitzt da und reibt diesen Stein einfach an dem harten Untergrund, bis der weiche Stein, ja, weg ist.
Ja?
Meiner Definition nach,
ja,
hat der Mensch mehr gemacht, als vorher da war.
Ja, obwohl der Stein weg ist.
Obwohl der Stein weg ist.
Es ist ja Arbeit gewesen, ne? Es ist ja ein gerichtetes, gezieltes Verfahren. Ja. Und also wie gesagt, meine Westentaschendefinition ist auch immer, Kunst zeigt, was es heißt, Mensch zu sein. Das ist vielleicht ein bisschen so kalenderspruchmäßig, aber irgendwie stimmt es ja auch. Und ein Kollege von mir hat immer gesagt, Kunst ist auch immer, muss auch immer, das ist, glaube ich, sehr nah an Adorno dran, Kunst braucht immer ein Mysterium auch gleichzeitig. Kunst darf sich nie komplett erst selbst erklären aus sich heraus.
Ja, das kenne ich auch sehr gut. Also wenn ich ein Bild habe, dass ich quasi sich vor mir komplett entblößt, habe ich ja gar kein Interesse mehr dran, die Geheimnisse dieses Bildes.
Ganz genau, das ist wie in der Liebe. Bei Adorno ist es in der Liebe ja auch so, wenn man sich dann gleichzeitig, wenn man sich genug kennt, dann gibt es keine Liebe mehr auf der Welt. Man muss auch immer da ein bisschen noch
man braucht noch etwas, was man noch entdecken muss. Und das gilt für die Kunst wie für die Liebe. Wir machen noch ein paar letzte Eisenbart-Begriffe rein. Dann kommt die Strafzeit für euch. Hier stehen die schon in der Startlöcher und gucken nervös auf ihr Handy und versuchen, die letzten Anrufe noch zu sortieren. Dazu ist noch genügend Zeit. Wir hören jetzt noch die Definition, also beziehungsweise Eisenbarts Definition von Rodin und von Pop Art. Und dann sind wir raus. Und dann gibt's Strafzeit. Viel Spaß.
Auguste Rodin, das war ein französischer Bildhauer, ein alter Schulfreund von meinem alten Kumpel. Adenauer. Habe ich direkt. Adorno, jetzt habe ich ihn wieder. Auguste Rodin, der berühmte Bildhauer mit dem Denker, dem Kuss, dem Pallas Athene und auch vielen anderen Evergreens aus ihrer Jugend. Pop Art. Man kennt diese Werbung, Konsum, Comic-Ästhetik, Werbebilder, Warhol, Roy Lichtenstein, Lewis Hamilton, verschiedene Konsum- und Identitätsfragen, die werden zusammengenommen und es wird in so einer, ebenso wie gesagt, in so einer Comic-Ästhetik wird es ganz lustig, aber auch schön hingemalt. Also man hat dann so eine Sprechblase und dann steht dann da, ob er und so weiter.